Moderierst du an oder ich?
Du heute.
Du heute. Okay, ich nehme noch mal einen Schluck von deinem tollen Kaffee. Der ist jetzt auch wohl temperiert.
Schwimmt in der denaturierten Milch.
Das klingt fies, oder? Denaturierte Milch. Das ist so, die Milch ist ja ganz denaturiert.
Natürlichkeit ist überbewertet.
Ja, hier klappert es schon fleißig. Willkommen zur Folge 17 von Picknick am Wegesrand. Zumindest ist es nach, wahrscheinlich Folge 17. Nach offizieller Erzählung durch Herrn Gregor Sedlak, ja. Der hier anwesend ist. Hallo Gregor.
Hallo.
Es ist Folge 17 und heute ist auch da, jetzt muss ich kurz überlegen, wie du in echt heißt. Wobei, was ist eigentlich in echt? Heute ist da Jürgen Geuter alias Tante. War es richtig?
Korrekt.
Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich kann mir immer nur Twitter-Namen merken. Hallo Tante.
Guten Morgen.
Hallo Tante.
Mittag.
Ich muss mal ganz kurz mit dem Dank noch anfangen. Tante war mein erster, eigentlich mein nullter Podcast-Gast bei Leitmotiv und hat sozusagen meine Podcast-Karriere gekickstartet, weil er sich bereit erklärt hat, die Nullnummer mit mir zu machen, was ja immer so ein bisschen das erste Mal seine Stimme aufzeichnen und in die Öffentlichkeit bringen und hat es ganz toll gemacht. Es war noch im alten Moviepilotbüro, ich erinnere mich noch, waren so goldene Wände. Und die Folge lief irgendwie gut, was mich dann darin bestärkt hat, weiterzumachen.
Ja, ich fand die auch ganz toll. Und das hat mich dann ja bestärkt, dich irgendwann mal anzusprechen, als dann die Leitmotive irgendwie nur noch schwächer oder gar nicht mehr kamen und dich wieder zum Podcasten zu bringen.
Also eine ganze Dynastie begründet eigentlich.
Ja. Alles quasi. Wegen dir, Tante. Alles. Also es ist eine große Ehre, dass du...
Jetzt bin ich auch schuld an Podcasts.
Ja. Oh Gott, an deutschen Podcasts von Männern.
Meine besondere Liebesbeziehung zu deutschen Podcasts drückt sich da an der Stelle natürlich aus.
Vielleicht sollten wir mal die Tweets von Tante zu deutschen Podcasts raussuchen.
Also ist wieder so ein Tag, wo ich mich um Kopf und Kragen rede.
Mhm, ja, das ist aber gut. Dann haben wir so ein bisschen kognitive Dissonanz. Das macht sich immer gut. Mhm.
Ja, umso besser, dass du trotz der deutschen Podcast-Szene dann hier bist.
Ja, also mit euch beiden in einem Raum zu sein, ist ein Privileg. Da ist egal, was man dafür tun muss. Also eine Niere würde ich wahrscheinlich dafür nicht. Eine Niere würde ich vielleicht investieren, zwei Nieren nicht.
Gut zu wissen. Du hast aber den Film mitgebracht.
Ja. Das stimmt. Es gibt einen Podcast mit Hausaufgaben. Wir brauchten einen Science-Fiction-Film und... ich dachte mir, wir suchen einen aus, den vielleicht nicht alle schon 100-mal besprochen und gesehen haben. Also habe ich Dark City vorgeschlagen. Von 1998, glaube ich.
Ich habe irgendwie, manchmal habe ich 99 gelesen, weiß nicht warum, aber 98 würde ich auch sagen.
Ich kannte ihn überhaupt nicht.
Ach was.
Ich vermute, jemand hat mir mal den ganzen Inhalt erzählt und die Person war irgendwie, die war so begeistert, aber das, was diese Person normalerweise begeistert, begeistert mich so gar nicht, dass ich gedacht habe, dann muss ich den Film auch nicht mehr sehen. Und dann ist er irgendwie entschlafen und das ist ja auch schon dann länger her, 98.
War jetzt auch nicht der Publikumslieblingsfilm. Ich glaube, ja. Er hat so gerade eben seine Kosten wieder eingespielt.
Aber er hat gewisse... Elemente schon vorgezeigt, die dann später eine sehr, sehr erfolgreiche Trilogie befeuert haben. Kann man so sagen, oder?
Er hat Matrix gemacht, bevor es Matrix gemacht hat und besser.
Ja, da bin ich anderer Meinung, aber mich wundert, dass ein Film, der 98 rausgekommen ist und Matrix... Der Originalfilm ist 99 rausgekommen. Ich kann mir bei so großen Filmprojekten eigentlich nicht mehr vorstellen, dass man dann noch sich noch was abgucken kann innerhalb des einen Jahres. Also das müsste doch relativ stark von den Production-Zeiten her sich überlappt haben.
Hat es, wenn du bestimmte Szenen siehst in Matrix, dann wird dir aufgefallen sein, dass du sie aus Dark City kennst und umgekehrt. Ja. Denn Matrix haben die Sets von Dark City aufgekauft.
Nochmal, bitte was?
Die Matrix-Macher haben die Sets von Dark City teils weiter benutzt.
Oh.
Weil halt Sets bauen teuer ist und Dark City hat halt fast nichts in CGI gemacht oder in Tricktechnik. Die haben halt echte Sets gebaut. Und die findet man teilweise in Matrix wieder. Insbesondere im ersten Matrix zu Beginn, wo durch irgendwelche Straßen gerannt wird.
Ja.
Das ist im Prinzip das Dark City-Set.
Ah, okay.
Und von daher, die wussten voneinander und man hat natürlich schon geguckt, was man so gemacht hat.
Ja, ja.
Das ist jetzt eine richtige Argumentation, muss ich sagen. Kann ich.
Nee, also das leuchtet ein. ich, kleine Anekdote, deswegen gibt es ja auch immer diese ganzen merkwürdigen Star Trek-Folgen, wo sie in SS-Uniform rumlaufen oder in Cowboy-Uniform, weil aus Kostengründen haben sie dann jeweils das Set von anderen TV-Produktionen, die parallel aufgesetzt waren, dann halt genutzt. Mhm. Beziehungsweise in der Planung wurde das dann schon vorher gegeben, na, da im August wird, was weiß ich, die Jungs von der Shadow Ranch gedreht oder Bonanza, da könnt ihr das dann mal in den Ferien nutzen. Schreibt doch mal ein Skript dazu. Und dass diese eigentlich Limitationen aus dem Produktionsablauf heraus geben dann etwas Dinge wieder, die man wahrscheinlich, hätte man volles Budget nie gedacht hätte. Du hättest wahrscheinlich niemals gesagt, jetzt will ich unbedingt Captain Kirk und Spock als in SS-Uniform durch so ein 30er-Jahre Nazi-Welt marschieren sehen.
Ich gucke ja gerade Star Trek, die alten Folgen, und die Folgen, die auf diesen Kulissen stattfinden, die sind auch immer echt, die passen irgendwie nicht richtig und sehen.
Du findest es nicht so gut?
Nee, gefällt mir gar nicht.
Also ich finde die irgendwie so die Schmankerl, also auch die Chicago-Episode mit den Gangstern und Al Capone, wo sie so irgendwie landen und gleich kommen sie erstmal in so einen Kugelhagel, kaum sind sie materialisiert. Das fand ich eigentlich mal ganz lustig.
Sie haben halt häufig ein bisschen das Problem, dass sie rollen wie so ein Ei. Also ja, irgendwas ist dran, aber eigentlich und rund ist es auch nicht. Also ein paar funktionierten, fand ich. Ja. Also die alten, ich kann die alten Star Trek-Dinger mit Kirk und so nicht gucken. Irgendwie.
Ich muss mich auch ein bisschen zusammenreißen, aber ich will die wirklich einmal alle gesehen haben, um sie Tatsache gesehen zu haben. Und ich lese jetzt auch so ein bisschen rum, wusste gar nicht, dass gar nicht alle ausgestrahlt wurden damals. Dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass in manchen Szenen wechselt innerhalb einer Szene der Synchronsprecher. Das ist ziemlich abgefahren. Das ist auch, wenn du das erste Mal mitbekommst, spulst du wieder zurück und sagst, was ist denn jetzt los? Und dann halt gesehen, dass das halt geschnittene Szenen waren damals, die jetzt dann auch nachsynchronisiert wurden. Und ich weiß, also ich kann mich halt erinnern, dass Star Trek war für mich ganz krass, als ich das erstmal gesehen habe, als Nimoy gestorben ist, habe ich da, glaube ich, auch einen kurzen Blogpost zu geschrieben. Wir hatten ja Westfernsehen, wenn wir immer die Antenne durch die Wohnung getragen haben. Und ich musste die Antenne durch die Wohnung tragen und Schwarz-Weiß-Fernseher und trug sie durch die Wohnung. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das war ich schon immer so ein bisschen so, jetzt Westfernsehen gucken. Und dann kommt auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher wirklich gerade der Vorspann von Star Trek in so leichten Krissel. Und dann war ich weg. Ja, also das war deswegen halt Star Trek geprägt. Aber jetzt so in Retrospektive die alten Star Trek-Folgen gucken, also erstmal sind sie ultra sexistisch. Das ist wirklich, da bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Wobei sie immer wieder andeuten, Frauenrechte sind wichtig, aber nur nachdem die Puppen irgendwie alle von Kirk so, ja, also das ist jetzt so wäre so Sprechweise von der Serie, so die Puppen durchgenudelt wurden, ja. Das ist so einer der Hauptplot der Geschichten.
Aber da können auch die deutschen Synchronschreiber recht kreativ gewesen sein, oder?
Ja, also es sind Tatsache, also sprachlich ist es witzig, also ich gucke es auch auf Deutsch. Ich glaube, die hatten Spaß bei der Synchronisation.
Es gibt ja eine legendäre britische Krimiserie, die 2, mit Curtis und Roger Moore. Und diese war wohl, glaube ich, im Original ganz normal, ein bisschen langweilig. So der eine ist so der britische Lord und der andere ist so ein Öl-Self-Made-Man. Also zwei Millionäre, die so aus Zeitvertreib in London irgendwie Gangster und Verbrecher und Spione fangen. Und die deutsche Synchronfassung hat daraus ein komplettes 60er Jahre, hallo Schätzchen zur Sache, Pussycat, faster, faster, hahaha, Ding gemacht, was überhaupt dann nur noch so, ja, so, die haben eigentlich, die Dialoge sind so wie so gerappt oder getoastet über der Handlung schweben, die haben aber nur, glaube ich, relativ selten so einen richtigen Kontakt und haben so einen ganz eigenen Charme dadurch bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die damals auch ein bisschen freier das auf das deutsche Publikum hin zugeschnitten haben. Dann war es ja noch eine Kindersendung.
Das
aus ZDF-verantwortlichen Sicht, ja. Deswegen ja diese besondere verstümmelte Fassung von dem Ponfar, dem vulkanischen sich das denn?
Wenn die Balzritual, so, ja.
Nee, wenn die nur einmal im Jahr rollig sind, wie heißt das denn bei Tieren? Ist das die Balz?
Schon, oder?
Ja, die Balz, ja.
Genau. Kein Biologe, aber ja. Ja. Wir nehmen das jetzt mal so.
Und aber jetzt nochmal zu Dark City, denn wahrscheinlich den Film kennen wirklich nicht so viele. Und sind wir denn in der Lage, so eine Inhaltsangabe ganz kurz mal zu geben? Das dürfen wir schon, oder?
Der ist von 1998, also ich glaube, die Spoiler-Fristen sind jetzt alle abgelaufen, man darf das, glaube ich, tun.
Ich finde, man sagt dann einfach, ab jetzt wird heftigst gespoilt, bitte abschalten, genau. Falls vorher geguckt ich werden möchte.
Ich finde, es ist auch kein Film, der davon lebt, dass man nicht weiß, was passiert.
Das weiß der Film auch selber, deswegen spoilert er ja auch alles, genau. Vorher, zumindest in der dann offiziellen Kinofassung, die dann leider auch momentan so die erreichbarere ist mit auf den üblichen Besorgeplattformen. Bezahlt.
Da habe ich noch eine Anekdote gleich zu, ja.
Oh, ich werde mit großen Augen angeguckt, also bin ich offensichtlich der dieses Ding zusammenfassen muss. Ja. Dark City ist eine. Dark City beginnt mit einer Kamerafahrt auf einen Mann, der nackt in einer Badewanne liegt und an der Stirn blutet. Und es ist vom Look her alles sehr, sehr Film noir, irgendwie. Ein diffuser Mix aus irgendwie 50er, 60er Jahren Looks. Es ist auch nicht konsistent, auch das ist durchaus ein Feature davon. Dieser Mann wacht auf, weiß nicht, wo er ist und wer er ist und das ist alles durchaus in der Science Fiction ganz beliebtes Meme. Er ist schockiert, er geht aus dem Bad raus, öffnet die Tür und findet dort eine ermordete Prostituierte, bei der jemand mit einem Messer offensichtlich alle möglichen Zeichen auf ihren Körper geschnitten hat. Was passiert denn als nächstes? Klingt das Telefon nicht ins Wort?
Aber, also das ist jetzt der Beginn einer Nacherzählung.
Ja, also im Prinzip.
Aber die Inhaltsangabe ist.
Wir folgen diesem Charakter, der dann halt irgendwie versucht, so seine Erinnerung zu packen zu bekommen und überhaupt zu verstehen, wer er ist und wo er ist und was er ist. Kriegt offensichtlich nicht mit sich zusammen, dass da er offensichtlich der Mörder sein soll, dieser ja. Dame, obwohl alles darauf hindeutet. Kommt dann in Kontakt mit einem Psychologen, Dr. Schreiber.
Spielt von Kiefer Sutherland.
Von Kiefer Sutherland, genau. Wie ich später herausfand, ist dieser Herr Schreber. Es gibt einen in der Geschichte der Psychologie einen Herrn Schreber, aha. Der hat eine lange Berichterstattung über Schizophrenie geschrieben. Er war selber schizophren und hat beschrieben, wie sich das für ihn anfühlt. Und zwar ja. Wohl für Jung und für, na, wie heißt der andere?
Freud.
Wohl ein ganz wichtiges Ausgangsmaterial, um Psychologie weiterzuentwickeln. Mhm. Naja, dieser Schreber ist ein bisschen bleibt immer ein bisschen in der Distanz, aber sagt, okay, du hast eine ganz wichtige Aufgabe, gib ihm immer irgendwelche Handlungsanweisungen, tu dies, triff mich da, ich muss dir erklären, was passiert. Denn es gibt noch eine weitere große Fraktion in dieser Stadt, die sich bewegt und das sind die, heißen die Others? Nein. Ich bin mit Namen immer so gut.
Ich habe es auf Deutsch geguckt, ich überlege gerade. Die Zugezogenen.
Die sehen irgendwie alle aus wie Klaus Kinski in Werner Herzogs Nosferatu, allerdings noch mit dem Hut auf und genau. Ohne die komischen Hasenspitzenhacker.
Wie sich dann rausstellt, sind es Aliens, die in den toten Körpern von Menschen wohnen.
Das Männern.
Stimmt,
das weißen, sind nur Männer. Alten Männern. Ja.
Und Kindern.
Eins.
Ein Kind ist auch noch dabei.
Ein böses Kind.
Genau.
So Damien, so Damien-mäßig.
Mit Glatze und allem, ja. Sehr unangenehm. Das sind irgendwelche komischen, man sieht irgendwann noch so einen Spezialeffekt, die irgendwie sitzen im Kopf und haben so Spinnen-Tentakel-Dinge. Das ist alles nicht die schönsten Wesen, die man sich so vorstellen kann. Sie haben alle Namen, die ein Gegenstand sind. Also Herr Buck ist offensichtlich der geistige Vordenker. Es gibt Mr. Hand, der halt rumrennt und irgendwie Befehle von Herrn Buck ausführt. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Ja, ja. Im Prinzip hat man vor allem mit Herrn Buck und Herrn Hand zu tun. Und was diese Aliens tun, ist, sie wollen verstehen, was die Natur des Menschen ist, weil es wird nie 100% erklärt. Irgendwie brauchen sie das, weil sie am Aussterben sind und irgendwie müssen sie jetzt Menschen. Sie glauben, dass ihre Rettung darin liegt, zu verstehen, warum Menschen so sind, wie Menschen sind.
Ja.
Denn diese Aliens sind nicht Individuen, sondern die haben so eine Art Borg-eskes Kollektiv Bewusstsein, mit dem sie miteinander zusammen operieren. Das heißt, sie sind nicht ganz so losgelöst voneinander, sie sind eher ein Hive-Mind. Was die halt tun ist, sie verändern nachts um 12, hält alles an. Das ist auch so ein sehr Metropolis aussehendes Ding unter der Stadt, wo also eine mechanische Uhr auf 12 Uhr geht und alles hält an. Alle Menschen schlafen ein, aller Verkehr steht still, nichts bewegt sich mehr. Und sie tun dann etwas, was zumindest in der englischen Version Tunen heißt.
Ach, in der deutschen auch.
Sie verändern die Stadt, also da schrauben sich dann plötzlich irgendwelche Gebäude aus dem Boden und andere brechen in sich zusammen und verformen sich und Räume werden größer und kleiner und ein ganz armes Apartment wird in einer Szene zu einem ganz großen Dinnersaal mit einem riesigen Tisch. Und sie verändern halt nicht nur die Stadt, also das heißt die Umgebung der Menschen, sondern auch die Menschen selbst. Und da kommt Herr Schreiber wieder ins Spiel. Seine Aufgabe ist es, Erinnerungen, die da über so Flüssigkeiten abgebildet sind, er mischt die zusammen und macht halt für Leute eine neue Hintergrundgeschichte sozusagen. Er mischt ihnen neue Erinnerungen. Das heißt, man ist nicht mehr eine Person, die in Armut aufgewachsen ist, sondern plötzlich hat man immer reich gelebt und so weiter. Sie gehen dann nachts durch die Stadt und injizieren halt irgendwelchen Menschen neue Erinnerungen in den Kopf und platzieren sie teilweise auch an anderen Orten, setzen sie in neue Kontexte. Man sieht bestimmte Charaktere auch über den Film hinweg immer wieder in anderen Situationen auftreten. Und sie wollen halt darüber sehen, gibt es was, was die Menschen ausmacht, egal was ihre Erinnerung ist, oder sind sie ein Automat, der halt das Erinnerungsprogramm sozusagen einfach in die Zukunft fortschreibt. Das hat nicht geklappt bei unserem Protagonisten. Wer ist der? Murdoch, glaube ich.
John
Murdoch, ja. Bei dem hat es nicht geklappt. Die neuen Erinnerungen haben sich nicht so richtig reingesetzt. Sie wollten ihn offensichtlich mal zu einem Mörder machen und gucken, ob das irgendwie so funktioniert. Hat es aber nicht. John Murdoch findet dann seine Frau, eine Barsängerin, glaube ich. Ich glaube, das ist ihr einziger Job. Ich weiß nicht. Sie singt auf jeden Fall an mehreren Stellen im Film, gespielt von Jennifer Connelly. Die, ich habe ein bisschen den Faden verloren.
Die ihn vermisst seit 3 Wochen.
Genau.
Weil er ist doch aufgewacht, geht runter in seinem Hotel, ist in so einer Art Billigmotel oder so und ist angeblich schon 3 Wochen da, woran er sich nicht erinnern kann. Und seine Frau geht gerade eine Anzeige erstatten, dass sie ihren Mann vermisst und trifft da auf den ermittelnden Polizisten. Ja. Genau, jetzt kannst du wieder übernehmen. Das war der Faden.
Genau, Kommissar oder Detective Brumstead.
Ja.
Gespielt von
John Hurt.
William Hurt.
William Hurt.
William Hurt. Der ist, wie in jeder Szene gezeigt wird, er ist super aufmerksam, er sieht alles Mögliche. Also er geht an einer Person vorbei und sagt, hier, deine Schnürsenkel sind offen und so weiter. Also er ist offensichtlich der super Detektiv, der versteht Dinge und sieht Details und ist ganz brillant. Und versucht halt, diese Morde auch aufzuklären. Es gab offensichtlich mehrere Morde an Prostituierten schon in der Vergangenheit und sie versuchen halt irgendwie zu finden, wer das denn jetzt offensichtlich war. Manchmal macht Polizei auch was Sinnvolles und er versucht eigentlich gerade den Mörder zu finden und plötzlich wird ihm halt diese Frau mit einer Vermisstenanzeige ins Büro geschickt und es ist John Murdoch und sie hatten halt schon John Murdoch im Verdacht, weil er halt das Hotelzimmer, in dem die letzte Leiche gefunden wurde, unter seinem Namen gemietet hatte. John Murdoch trifft dann irgendwann auch seine Frau wieder. Er hat Erinnerungen daran, dass es irgendwie, dass man sich gestritten hatte und sie war fremdgegangen. Aber er traut an dem Punkt, ist er halt auch schon an dem Punkt, dass er seinen Erinnerungen natürlich nicht traut, weil er halt weiß, dass irgendwas offensichtlich nicht sauber ist an der Stelle. Es gibt alle möglichen Eskalationen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass die Others, um Murdoch zu finden, weil er ihnen immer wieder entkommt, überlegen, gut, dann geben wir einem von uns die Erinnerung von Murdoch, um vorhersagen zu können, wo er als nächstes sein wird. Aber
ganz wichtig ist, Murdoch hat eine nicht näher erklärte weitere Spezialität, die auch bei Matrix auftaucht, bei Matrix aber meines Erachtens ein bisschen besser erläutert wird, denn er hat auch die Möglichkeit, die Plastizität dieser Welt durch Tuning zu beeinflussen. Und damit ist er auf on par. Also das heißt, es ist nicht so eine Versuchsratte. Es gibt mal eine Szene, die das verdeutlicht, weil der Psychologe Schreiber, der macht so, der jagt so Ratten durchs Labyrinth. Und das ist ja schon ein vorgenommenes Bild auf die Endsequenz. Denn ich kürze das jetzt mal ab, das Ganze ist gar keine Stadt, sondern das ist eine Raumstation, die gewissermaßen eine Stadt emuliert und letztlich eine riesige Versuchsanordnung dieser Alienrasse ist, die sich quasi biologisch upgraden will, bestimmte Elemente der Menschen quasi für sich und ihre Zukunft nutzen wollen. Das scheint ihnen irgendwie zukunftsfähig zu sein, was bei den Menschen passiert ist. Und das wird nicht weiter erklärt. Es würde gewissermaßen in so die normalen UFO-Entführungsgeschichten passen, dass diese ganzen Menschen, die dort vielleicht mehrere Tausend nur oder vielleicht auch 100.000, das ist ja nicht so klar, weil viele müssen ja Doppelschichten fahren, ne? Je nach Szenario, die letztlich in einer Kulissenstadt und Kulissenumgebung leben und das wird ihnen auch nach und nach bewusst, weil es gibt einfach aus ihrer Erinnerung, also quasi die Erinnerung der Originalmenschen, die zwar immer wieder überschrieben, neu gemischt werden, sodass irgendwann für den Einzelnen wohl auch sehr konfus wird, aber es gibt einfach noch so eine Art originären Schatz an authentisch gelebten Erinnerungen und da kommen halt so ein paar Sachen mit rein, nämlich dass Murdoch immer von so einem Strand träumt.
Shell Beach.
Ja, am Muschelstrand, wo er also da unbeschwerte Jugendtage verbracht hat und Shell Beach ist auch auf dem U-Bahn-Plan eingestellt, aber eigentlich, da wird es ein bisschen albtraumhaft im besten Sinne. Was immer du machst, der Zug nach Shell Beach fährt schon an dir vorbei. Ne? Und so das, und andere, die sich daran erinnern, sagen, ach, da war ich schon seit Jahren nicht mehr, ja, aber wie geht's denn dahin? Und dann fangen sie, selbst der Taxifahrer, gut, bei unseren heutigen Taxifahrern würde man eigentlich sagen, ist das eigentlich normal, ne? Ohne Navi und in so einem gelben Checker, wie sollten die wissen, wo man irgendwo hinkommt? Und aber das ist dann auch so.
Jetzt kommt wieder der Spitzer in ihm durch. Red weiter.
Der Spitzer. Also, ich dachte, das wäre eine Spitzer, aber ich weiß, wer Spitzer ist, weil ich habe Anne Will letztens geguckt. Ja. Nein, das hat überhaupt. Hätten Sie denn wenigstens mal ein Navi oder wären Sie wenigstens ein Robot-Taxi und Sie wären der Bespaßer innerhalb, weißt du, ein Taxifahrer-Darsteller, das wäre doch eine tolle Sache. Das Taxi fährt alleine und der dreht sich dauernd um. So, weißt du, das ist alles nicht mehr so, wie es früher war. Dann wäre das doch wenigstens authentisch. Ja.
Das ist sogar eine, ich nenne es jetzt mal nicht Utopie, aber das, was im Valley gerne gesagt wird, ja, die Taxifahrer verlieren ja alle ihre Jobs, weil die Autos werden ja selbst fahren und das ist natürlich problematisch, aber die haben ja neue Jobs, weil die sollen dann zum Beispiel Blackjack mit ihren Kunden spielen und darüber Geld verdienen.
Mhm. Ah, oder das als Stand-Up-Comedian.
Ja, genau sowas.
Ja, und zum Schluss, das wird auch ganz ernsthaft durchgespielt, erreicht man wirklich das Ende dieser Installation, dieser Versuchsanordnung. Man bricht da mit Brute Force durch und guckt dann in den Weltraum. Und dann habe ich es nicht ganz verstanden. Er formt das dann um, indem er quasi noch so eine Art Scheibenwelt drumherum bastelt, die vielleicht so 30 Kilometer um die Stadt. Ich dachte, die Stadt landet wieder auf der Erde, aber das sah so für einen Moment aus. Aber die bleibt da halt erstmal und das ist so ein offen allegorisches Ende. Ja.
Also die, vielleicht noch als kleine Ergänzung, die Stadt ist halt, sie heißt Dark City, heißt der Film, die Stadt ist immer dunkel, es scheint niemals die Sonne und es kann sich auch niemand daran erinnern, wann die das letzte Mal geschienen hat. Das einzige Helle, was man sieht, sind immer diese Werbeplakate für Shell Beach. Mhm. Und damit endet halt dass der Film, sie treten raus in die Sonne an den Strand und alles ist lichtdurchflutet und es ist plötzlich hell.
Wobei ich mich frage, woher die Sonne gekommen ist.
Er dreht die Plattform um.
In Richtung Sonne?
So habe ich das zumindest
gepasst. Ich habe es einfach nicht richtig verstanden.
Ich glaube, dass er die Scheibe halt einfach ein bisschen umgedreht hat.
Ja, das macht Sinn.
Es gibt am Ende natürlich dann nochmal noch hier Piff-Puff-Kämpfen und sie benutzen ihre Superfähigkeiten gegeneinander und tunen und letzten Endes setzt sich halt Murdoch durch einen Trick von Herrn Schreiber. Schreiber soll gezwungen werden, Murdoch die Erinnerung der anderen reinzudrücken, damit sie irgendwie da ihr Experiment abschließen können, weil sie glauben, mit Murdoch hätten sie sozusagen das Ende ihres Experimentes, so um in Dune-Lingo zu bleiben, den Quiesatz hat er nachgefunden.
Hey, Dune.
Wenn man über Science Fiction spricht und kein Dune-Zitat reinbringt, hat man es falsch gemacht.
Ah, das, endlich mal ein Dune-Fan. Folge 16 letztens, ich muss den Wurm reiten.
Ganz genau. Miriam. Note to myself, nicht mehr Tante einladen.
Ja, genau. Sie denken, sie haben das Experiment damit abgeschlossen, wollen ihre Erinnerungen auf ihn packen und zu gucken, ob das ihnen halt das Überleben ermöglicht in irgendeiner Form. Aber Schreiber legt sie rein und injiziert ihm Erinnerungen, in denen er seine Superheldenfähigkeiten, diese Tune-Fähigkeiten trainiert. Sein ganzes Leben in seinen Erinnerungen war also Training für diesen Kampf, den er jetzt hat. Damit können sie halt erklären, warum er plötzlich seine Fähigkeiten wahnsinnig gut einsetzen kann und es vorher nicht konnte und nicht mal bewusst konnte.
Ja. Hat Matrix auch besser übernommen. Don't tell, show. Ja.
Also um zu deiner Kritik zu kommen, dass nicht so richtig erklärt wird, wie das mit den Fähigkeiten ist, das versuchen sie schon, weil sie erklären, es gibt eine Maschine und diese Maschine wird gesteuert durch Gedanken und er ist halt auch in der Lage, diese Maschine zu steuern.
Genau. Aber warum ist er auf einmal in der Lage, so eine Alien-Tech telepathische Maschine zu steuern? Er ist doch nur eine, das ist ja so, als ob deine Laborratte auf einmal anfängt, dein Betriebssystem irgendwie abzudaten. Oder?
Naja, aber du machst ja gerade bei Software, machst du doch sowas. Du fasst irgendwelche Interface, also Fuzzing im Sinne von irgendwie random Scheiß da an das Interface werfen und manchmal läuft halt auch was durch und plötzlich hat dann jemand Zugang.
Gregor, dass du jetzt hier sitzt, ist eine Unwahrscheinlichkeit der Evolution, ja. Und das, was sozusagen dich dazu gebracht hat, jetzt mit uns hier reden zu können, kannst du doch nicht diesem Akteur in einem Science-Fiction absprechen.
Ja, das ist natürlich
das ist die Evolution. Das sagen sie auch, dass Evolution ist.
Er ist ja das Ende dieses Experiments. Bei ihm ist halt irgendwas offensichtlich passiert und damit haben sie jetzt das erreicht, was sie haben wollten.
Ich finde den Film trotzdem, also bis etwa zwei Drittel dachte ich, er ist total schlecht, also zu 99% schlecht. Und dann der Schlechtigkeitsfaktor ist ein bisschen abgesunken auf etwa 80% Tendenz zum Besseren fallend. Aber das hat es dann am Ende auch nicht mehr. Dieser Film ist so unsagbar schlecht, als Film auch, dass ich ganz erstaunt bin, vor allen Dingen die Schilderung, die Nacherzählung von dir gibt irgendwie wieder, als wäre irgendwann in diesem Film mal die Idee, dass wir uns in einem echten naturalistischen Environment uns bewegen würden. Nein, es ist ein einziger toter, werbeästhetisch auf Film Noir hochgestylter Kulissenschieber-Zauber, komplett blutarm und funktioniert überhaupt nicht, könnte dann aber gewissermaßen funktionieren in dem Moment, wo wir erfahren, ach, das ist ja eine Versuchsanordnung und alle diese Personen können ja gar nicht authentisch sich ausdrücken und leben, weil sie ja letztlich nur so Marionetten sind. Dann hätte der Film aber gewissermaßen in irgendeiner Form auch seinen Erzählgestus und von mir aus auch die Bildsprache hin zu einem glaubhaft naturalistischen, glaubhaft naturalistisch ist für mich eben auch eine Raumstation im Weltall, die halt eine Stadt nachbaut und das ist für mich ein Science-Fiction-Topoi, den man glauben kann und der glaubwürdig ist, aber es gibt für mich nicht diesen Punkt, der bei Matrix zum Beispiel in dem Moment eintritt, wo Neo aus dieser Petrischale guckt und dann diesen Erkenntnisschock hat. Dann ändert Matrix alles und gewinnt ein neues Level. Also, und das ändert sich hier aber gar nicht. Es bleibt eigentlich alles gleich. Irgendwann treten wir als Zuschauer aus dieser Welt hinaus und sehen also das ganze Bild. Aber ich sehe nicht, dass sich die hölzerne, komplette Typisierung, das sind nicht immer mehr Charaktermasken, das sind einfach nur so wie so Werbepuppen. Also die ganze Ästhetik, du hast das so schön dargestellt, man könnte jetzt vorstellen, das wäre ein echter Film. Nein, das hat mit Film so viel zu tun wie so eine Campari-Werbung, wo halt so hochgestylte Figuren so ein bisschen rumlaufen und sich so hölzerne Dialoge an den Kopf werfen. Orgie von schlechten Versatzstücken der Filmgeschichte, komplett also hoch gradig von der Fotografie und ganzen Kulissen, Zauber und so schon sehr eindrucksvoll und sehr gut gemacht, aber kein einziger echter Mensch, der da rumläuft. Und das fehlt mir. Ich brauche einen Film mit irgendeinem Protagonisten, mit dem ich mich identifizieren kann. Und John Murdock ist eine reine katholische Figur, die da also durchläuft, um dann also dieses ganze System umzudrehen. Aber ich habe an keiner einzigen Stelle irgendeine emotionale Bindung zu dieser Person. Und zu allen anderen auch nicht. Kiefer Sutherland ist für mich nur so, also als Schreiber, so ein komplett, so eine Charge. Und die spielt er auch nur und er kommt, sehe ich auch nie einen Moment, vielleicht so in der letzten Szene, wo er so ein bisschen enthüllt und sagt, die brauchten halt einen Künstler. Weil das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn die so gut sind, wofür brauchen sie denn einen von ihren Versuchsmenschen, der quasi diese Umprogrammierung macht? Und dann heißt es, die haben halt nicht diese emotionale und authentische Nähe zum Menschen. Man braucht also quasi so eine Art Zwischenglied, um diese fein granularen Änderungen überhaupt vornehmen zu können an der Versuchspersonengruppe. Also ein schrecklicher Film. Und das Einzige, was in diesem Film gut ist, dass er offensichtlich inspirierend war für einen wesentlich besseren, nämlich Matrix.
Ich bin so geschockt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll auf diese Hassrede. Auch jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsfilm, aber doch Tatsache auf einen Film, den ich eigentlich gerne geguckt habe.
Was ist denn dein Rating-System so? Also wie viele Punkte gibt es denn beim Movie-Pilot für also, einen Film?
Auf der amerikanischen Seite, für die ich arbeite, gibt es kein Rating-System mehr. Mhm. Auf der deutschen Seite hätte ich ihm, also es gibt 10 Punkte. Meine persönliche Skala ist 0 bis 2 Punkte, oh mein Gott, verbrennt den Film, so 2 bis 4 Punkte, wie furchtbar, 4 bis 6 Punkte, naja, kann man vielleicht mal machen mit Popcorn in der Hand, 6 bis 8 Punkte ist so solide und 8 bis 10 Punkte ist, Gott sei Dank habe ich ihn nicht verpasst in meinem Leben. Dem Film hätte ich eine 7 gegeben.
Das ist toll, bei mir kriegt er eine 1,5.
Eine 1,5, das kriegt bei mir, also 1,5 ist bei mir Vampire Diaries.
Wir hatten ja auch mal schon einen schlechten Film hier, der letztens mit Julia Schramm, diesen Sexual Fiction.
Den fandst du besser?
Ja, den fand ich dann mindestens eine 3 oder eine 4.
50 Shades of Grey ist besser als Dark City, so Tante, jetzt darfst du was sagen.
Okay.
You're still here.
Das stimmt. Also es ist natürlich auch kein perfekter Film. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihm auch, der hat eine 8.
Ich wüsste kaum einen Film, der überhaupt, ich bin auch ein bisschen kritischer, aber ich kenne auch vielleicht nur 5 Filme, die überhaupt in dieser Größenordnung sich bewegen dürften, ja.
Na gut, das ist ein Skalenproblem, um kurz Statistik, deswegen rechnest du bei Rating-Systemen auch persönliche Bewertungssysteme, musst du gegeneinander aufrechnen. Also das, was dann für dich eine 8 ist, ist für mich halt sowieso nicht eine 8, weil wir verschieden. Das
also nur mal Vergleich, Matrix bewegt sich für mich im Bereich 8, also Matrix 1. Ja? Der Film hat trotzdem Issues, aber er hat mich auch großartigst enttäuscht, einfach weil er aber im Trailer schon solche Erwartungen bei mir geweckt hat, dass ich dachte, der gebe mir endgültige philosophische Antworten. Also ich bin halt mit einer großen Erwartungshaltung in den Film reingekommen und habe mich dann natürlich trotzdem großartig amüsiert. Und ich finde es wirklich faszinierend, wie man es also schafft, eigentlich nur durch rein handwerkliche Dinge, die man in jedem guten Lehrbuch zum Filmwriting oder Writing for Films oder wie die Dinge heißen, sofort sehen kann, Figurenaufbau, wie schafft man es, Empathie und Dinge, einen glaubhaften Background zu bekommen. Das wollten die nicht, die wollten diesen rein toten Kulissenzauber haben und es hätte auch geklappt, wenn sie dann in dem Moment, wo quasi die Wahrheit Einbruch in dieses System bekommt, wenn sie es geschafft hätten, dann quasi die Menschlichkeit und naturalistische Affekte in diese komplett aus Klischee zusammengebracht gebappten Figuren hinein zu basteln. Weil, dass sie so klischeehaft sind, das ist in dieser Versuchsanordnungswelt eigentlich klar. Ja, aber es wäre interessant gewesen, wenn dann irgendwann das wahre Leben durchgebrochen wäre. Die einzige Figur, die ein bisschen wahrhaft ist, ist für mich Wolanski. Das ist ein verrückter, schizophrener Checker, der das ganze System eben verstanden hat, aber natürlich deswegen auch verrückt ist und als Polizeikollege von diesem auch komplett klischeehaften, der Schatten von der Hutkrampe ist also immer über dem Nasenflügel, du siehst nie die Augen von den Leuten. Es ist wirklich die klischeehaftsten Bilder aus dem Film Noir genommen, der allerdings schwarz-weiß war, dann in Farbe übertragen. Ich versuche nochmal so zu überlegen, was waren, als die das Drehbuch gepitcht haben, was war ihre Idee an dem Film? Die haben gesagt, Mensch, Blade Runner hat doch versucht, Film Noir so in so ein Zukunftsszenario reinzubringen, aber eigentlich war das viel zu modern und diese Elemente kommen gar nicht richtig zum Tragen. Wir wollen eigentlich diese jetzt nochmal das, was in Blade Runner nur so angedeutet war, jetzt mal in echt machen, nämlich, weil wir es eben in unserem Grundsetting ja machen können, dass wir sagen, diese Aliens bauen so eine sogenannte Dieselpunk-Welt auf. Ja? Das heißt, so Technik der 1920er bis 1940er Jahre und dort so bewegt sich auch irgendwie so die Technik, die Autos sind alle so aus der Zeit und weil die halt nichts anderes kennen, weil sie nur in der Zeit halt ihre Entführungen gemacht haben. Und deswegen haben wir auf einmal jetzt ein glaubwürdiges Szenario, dass wir so eine 30er-Jahre-Welt entwickeln können. Weil die Leute ja auch sich nie weiterentwickeln, die ist ja komplett gesteuert. Die Grundgesamtheit der Menschen ist zu klein, als dass sich da irgendwelche neuen Moden oder Trends abbilden können. Und außerdem sind die sowieso alle geimpft und durch dieses ständige Umswitchen zu jeder Stunde, zu jeder Mitternachtsstunde jeden Tags, können die gar keine eigenständigen Entwicklungen nehmen. Und deswegen haben wir so eine perfekte Kulissenwelt der 30er Jahre. Und das ist schön, weil man jetzt auch eine reale, also aus dem Film heraus eine reale Begründung dafür hätte, dass es so eine Welt gäbe. Aber wenn man sie dann kaputt macht, muss man dahinter, finde ich, wenigstens was zeigen, was irgendwie anders ist und nicht reine Klischeebilder von Muschelstrand und ein bisschen Sonne und Strand und Meer. Da finde ich zum Beispiel das Ende von Planet der Affen, das ist ja auch so ein Flucht an den Strand und im letzten Moment kommt dann die Erkenntnis, die im Sand versunkene Lady Liberty zeigt, dass die Astronauten nie die Erde verlassen haben, sondern irgendwie eine Zeitreise gemacht haben.
So, jetzt nochmal du.
Ich stimme dir in der Hinsicht zu, dass, also offensichtlich ist ja diese Strand- und Helligkeits- und Dunkelheitsgeschichte, das ist so offensichtlich Platos Höhlengleichnis, wie man es machen kann. Das ist so platt, wie Matrix philosophisch ist.
So platt wie Plato.
Ja, das Höhlengleichnis ist halt einfach ein bisschen ausgelutschtes ja. Ding. Ja, haben alle dreimal gehört und ist irgendwie nicht in der Form spannend. Ich sehe, das, was du von dem Film erwartest, war, glaube ich, nicht der Ziel. Ich kann da auch nur jetzt die Hypothesen anstellen. Mhm. Also ich sehe ihn zumindest nicht so. Für mich ist das eher ein philosophischer Essay als ein Filmfilm, wie du es vielleicht betrachten würdest. Hängt natürlich auch mal damit zusammen, mit wo man sich selbst beschäftigt oder was man selber gelesen hat. Für mich ist das einfach die Durchdiskussion von Sartre, die er da macht. Und von Camus. Und dann ist es eigentlich sogar spannend, Neo zu nehmen und, wie heißt der Typ, der sich da umbringt, der alles verstanden hat, den gerade Checker nanntest?
Wolanski oder
so? Wolanski, genau, und Murdoch, die stehen alle vor demselben Problem und es gibt ja klassischerweise von Existenzialisten konfrontiert mit der Sinnlosigkeit der Welt, hast du im Prinzip drei Optionen und das sind genau die drei Optionen, die da im Prinzip gewählt wurden. Wolanski versteht, okay, das hier ist alles Blech, das ergibt keinen Sinn, was ich hier tue, der bringt sich um, das ist eine Möglichkeit. Murdoch erkennt das auch, nimmt das, was Sartre radikale Freiheit nehmen würde und entscheidet, dass der fährt ja auch nicht diese Raumstation zurück auf die Erde oder versucht die zu finden, das ist völlig scheißegal. Der nutzt einfach das, was er hat als Fähigkeiten und baut sich halt die Welt jetzt ein bisschen schöner. Er trifft am Ende seine Frau wieder, die ihn auch dann irgendwie nicht mehr erkennt. Er lernt sie halt neu kennen und entscheidet sich ganz bewusst. Er weiß ja, dass sie keine Geschichte haben. Gut, dann bauen wir uns jetzt halt eine und akzeptieren das halt einfach so, wie es ist. Der baut jetzt auch keinen Erdball, erweitert halt die Welt ein bisschen, passt schon an der Stelle. Neo sagt, ist ja das Arschloch, das alles für alle kaputt macht. Also im Prinzip, Neo ist ja der sagt, wir haben die Automatisierungsdividende voll ausgeschöpft, alle haben alles, was sie brauchen und ich mache das jetzt kaputt, weil will ich jetzt.
Because I can.
Genau. Also das sind im Prinzip drei sehr unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage. Und in Dark City werden halt sogar zwei Antworten ernsthaft nebeneinander gestellt. Wolanski, der auf demselben, der nur nicht die Fähigkeiten hat, die Murdoch hat, der erkennt, okay, hier passierten Dinge. Er erkennt ja auch, dass es diese anderen gibt. Er weiß nicht, was genau dahinter steht, aber sieht, dass die Dinge tun. Und entscheidet sich, das mache ich nicht mehr. Am Dann schmeißt sich vor den Zug. Murdoch entscheidet halt ganz bewusst dagegen, das nicht zu tun. Er hätte das ja auch an vielen Stellen tun können. Von daher, ja, es ist natürlich in gewisser Weise ein blutleerer Film, weil er halt auch mit einer auf einer philosophischen Grundlage einer blutleeren Welt operiert.
Und weil ja sehr viel Blut gewissermaßen injiziert wird.
Weiß ich nicht. Aber
Gehirnflüssigkeit von mir.
Wenn man halt diskutieren möchte, was passiert, wenn Menschen einer sinnlosen und auch ihnen gegenüber emotionslosen Welt konfrontiert, dann ist das schon auch konsequent eigentlich, dass die Welt sich in der Form auch emotionslos und kalt und komisch verhält. Also ich finde es in der Hinsicht sogar durchaus nachvollziehbar und auch dem Thema des Films angemessen.
Ja, aber du musst ja das Thema bitte dann auch immer mit den Mitteln der Darstellung auch mal konfrontieren. Und wenn ich zu Ende des 20. Jahrhunderts im Medium Film eine Komplettreferenz einer großen Filmepoche als Hintergrundfolie nutze, dann sage ich jetzt, dann steige ich schon mal aus der Aktualität aus. Okay, könnte man jetzt sagen, Existenzialismus, das sind Grundfragen, die sollten eigentlich in den 30er Jahren wie im 3. Jahrhundert als auch in der Zukunft vielleicht dieselben gewesen sein. Aber da fand ich zum Beispiel jetzt auch Matrix wieder besser, weil wenn man ohne Vorwissen in diesen Film reingeht, in Matrix, denkt man, das ist ein Hackerfilm und es sind die üblichen Verdächtigen und dann gibt es natürlich die böse Federal Agency mit ihren Agency-Jungs, die übrigens auch sehr, sehr stark in ihrem Auftreten an die Others erinnern und die auch immer mit demselben Emphase Mr. Murdoch sagen wie bei Matrix Mr. Anderson.
So umgekehrt.
Ist Mr. Anderson der
Nein, Matrix sagt es so, wie sie es bei Dark City sagt.
Ja, das wollte ich ausdrücken, genau. Also selbst solche kleinen Kleinigkeiten haben sie eigentlich kopiert. Aber der fantastische Schock, etwa zur selben Zeit gibt es in Dark City ein erstes Vorglühen dieser Fähigkeiten von Murdoch, der also nach seiner dreiwöchigen Delirium da auftaucht aus der Badewanne und so ein bisschen rumrennt und er geht, weil er kriegt den Hinweis, er hat seine Brieftasche in einem Automaten. Also da musste ich so sehr an die zweite Folge, glaube ich, von Leitmotiv und Hans Hübner denken, dass ich dachte, das wäre gewissermaßen die, vielleicht die persönliche Szene, wo wir uns alle nochmal treffen können.
Ja, die Automatenbar.
Die Automatenbar. Und statt eines Gerichts wird also von dem Dispatcher da eben entsprechend in sein Fach diese Brieftasche gelegt, aber er hat irgendwie die Münze nicht, um das Ding zu öffnen und dank seiner neuen plastischen Fähigkeiten des Tunings kann er also da die Scheibe aufbrechen. Das wird nicht weiter erklärt, aber wenig später kommt er in eine erste Kampfhandlung mit den Others und die haut er also dermaßen macht er die zur Schnecke wie Neo im zweiten Teil erst oder am Ende von Matrix 1. Ja? Also, aber das wird überhaupt nicht erklärt, dass er jetzt so ein Kampftier geworden ist. Das wird einfach nur
ist konstatiert. Ist er ja auch noch nicht. Das ist ja eine emotionale Reaktion auf Angst. Das ist ja kein...
Ja, das kommt doch, genau, das kommt doch hinzu. Man weiß gar nicht, dass das ein Instinkthandeln ist. Da habe ich längere Zeit gebraucht, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sich ihm gewissermaßen auf einmal so Kamine und Gebäude auf ihn zubewegen. Aber vielleicht war auch meine Ablehnung gegen den Film schon so stark. Ja,
also ich fand das Tatsache klar. Also für mich war das während des Guckens irgendwie eindeutig, dass ihm das passiert.
Das ist ja auch ein ganz beliebtes Meme. Also irgendjemand hat besondere Fähigkeiten, kann die aber noch nicht nutzen, sondern die kommen halt nur in bestimmten Situationen raus.
Ja.
Und am Ende hat man dann Kontrolle über die eigene Macht, ja, sozusagen.
Aber da darf für solche feinen, gliedrigen Psychologisierungen muss ich eben auch erstmal echte Typen und Charaktere in eine Handlung einbauen. Und wenn ich aber nur so Abziehbilder durch Hochglanzkulissen, die aber natürlich hochglanzartig verschlammt und verdüstert sind, aber letztlich ist es reinste Werbeästhetik. Vieles davon könnte in so einem 30-Sekünder für was auch immer benutzt werden, aber ich sehe halt nur diese Abziehbilder und deswegen fehlt mir die Identifikation überhaupt, zu glauben, dass diese Figur Gefühle hätte und dass die auch für mich in diesem Film ausgespielt werden, dass ich mich damit beschäftige, um dann noch zu verstehen, ach, der hat ja jetzt Angst und aus der Angst heraus entwickeln sich da seine Fähigkeiten. Also wir kennen das ganze Meme von Stranger Things, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da ist funktioniert dasselbe, aber das Mädchen 11, das weggelaufen ist, das wird uns so nahe gebracht, die ist mit ihrer ganzen Gefühlswelt und wir sind so empathisch mit ihr und die Inszenierung der Bedrohung wird, weil es auch ganz alltägliche, nachvollziehbare Geschichten sind, wie Bullying auf dem Schulhof und so weiter, so nahe gebracht, dass das gar nicht diskutabel ist, sondern wir erleben das mit und würden am liebsten gleich unsere eigenen telekinetischen Fähigkeiten abrufen, wenn wir könnten, ja. Und diese Mitnahme in ein echtes Handlungsgeschehen, wo ich mich mit wirklichen Charakteren identifiziere, das hat mich so dermaßen kalt gelassen, dass ich diesen Film einfach von daher ablehne und sage, dann hätten sie besser ein Essay geschrieben.
Also du bist ja selber Werber, ja? Also du kommst aus der...
Ja,
du hast einen Werber,
nicht in dem praktischen Sinne.
Nee, aber sag mal, du kommst, du hast einen Hintergrund, sagen wir mal, ja. Da.
Aber es geht jetzt wirklich nur um Film.
Ja, ja, ja? Wir reden jetzt um Ästhetik und so. Was ich jetzt nicht konsistent finde, ist dein Fanboytum, was Mad Max angeht, ja. Und ein aus meiner Perspektive ein einziges Abziehbild ist.
Ja.
Wirklich, also noch mehr klischeehafte Abziehbilder kann man nicht in einen Film packen als in Mad Max. Aber an Dark City kritisierst, dass ein Abziehbild ist.
Nein, bei Mad Max scheint wenigstens die Sonne.
Das führt dann aber dahin, also ich habe die Vermutung, dass dich eigentlich noch was anderes stört, weil du magst auch Abziehbilder. Ey, Star Wars ist ein Abziehbild, das sind alles Abziehbilder.
Matrix, wir haben darüber gerade
ja, also du hast eigentlich einen großen Hang, finde ich, zu Abziehbildern. Deswegen stört mich, dass deine Kritik jetzt ist, dass es ein Abziehbild ist. Und ich vermute, es sind eher andere Sachen, die dich stören.
Nein, nein, mich stört schon, wie kann ich das sagen? Also erstmal jedes fiktionale Medium ist Installation, Setzung. Jetzt kann ich diese Setzung aber unterschiedlich mit Verfremdungseffekten versehen, im Sinne von Brechtsches Theater, wo die Figuren auf der Bühne gar nicht versuchen, naturalistisch zu sein, sondern von vornherein ihre Typisierung kenntlich machen und dadurch auch ein gewollter Effekt beim Zuschauer einsetzt. Diese Setzung fehlt mir aber zum Beispiel dort. Ich sehe eher, dass es so eine Art Outtake ist, die besten, ikonischsten Momente der schwarzen Serie zusammengemischt. Das ist wie so ein Medley, der Best-of Aber dass in der schwarzen Serie mit den damaligen Mitteln des Films und auch der Möglichkeit, was konnte in Hollywood gesagt und was eben nur angedeutet werden, eine ganz eigene Bildsprache sich entwickelt hat, die mit, weil es auch noch Schwarz-Weiß-Kino war, quasi mit Licht gemalt hat und dabei die durch starke Kontraste dieses besonders die Brüche und die Abgründe der Figuren super kenntlich gemacht hat, da passt das alles. Hier ist es jetzt aber ein Farbfilm, wo man sich überlegen könnte, muss denn ein Farbfilm diese ganz harte Kontrastsprache des Film Noirs eins zu eins übernommen werden und dann auch nochmal quasi koloriert? Das ist für mich schon zu viel. Ja? Und es gibt für mich kein, in diesem Film gibt es kein Element, das so etwas wie Alltagschaos ausdrückt. Jedes einzelne Element ist wirklich wie eine Theaterkulisse, super clean gemacht. Und natürlich gibt es Filme, die damit spielen. Also, aber das Tolle ist, dass das macht Film auch zu so einem widerspenstigen Medium und so interessant als Zeitkapsel. Du kannst machen, was du willst. In jedem Film siehst du die Realität seiner Entstehungszeit, bricht sich irgendwie Bahn, nimmt 2001 mit dem Videokonferenzsystem da oben, weil du die Welt einfängst, kannst du bestimmte Dinge nicht ausfiltern. Vielleicht ist das in der Werbeästhetik machst du nur sehr, sehr kurze Bilder, teilweise nur 3 Sekunden und inszenierst dabei wirklich jedes einzelne Frame einer Sekunde. Und mir scheint das ebenso gewesen zu sein, wenn ich jetzt eins sagen würde, was vielleicht diesen Film so herausragend macht, ist, dass ich nicht sehen kann, dass er 1998 gemacht worden ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jemand mit derselben Intention diesen Film machen wollte, aber vielleicht nicht ganz so viel Budget hat, wie man heute sowas machen würde für Special Effects, dieser Film könnte auch 10 Jahre später oder auch heute entstanden sein. Weil er ja gewollt diesen Blick auf die 30er Jahre Welt hat, da wüsste ich gar nicht, ob man heute mit unserer heutigen Sicht die Film-Noir-Welt der 30er Jahre irgendwie anders darstellen würde als das. Also insofern ist er schon auch überzeitlich. Das passt ja auch alles gut bis zu dem Punkt, wo quasi die interne Kulissenwelt, die uns dort erzählt wird und die wir miterleben, ist ein bisschen wie in der Truman Show. Ja, der Film macht ja dasselbe. Du weißt, ich versuche jetzt nochmal den naiven, du weißt nicht, gut, der Film heißt schon The Truman Show. Also, aber am Anfang ist man ja in dieser Welt gefangen und sie wirkt dann ja auch irgendwie so ein bisschen glaubwürdig. Gleichzeitig aber merkst du auch, es ist hochstilisiert mit der Truman Show. Und dann kommt Punkt für Punkt, ja, eigentlich ist der Film in vielen Bereichen mit der Truman Show so von der Struktur. Also ein Protagonist lernt, dass die Welt, in der er sich bewegt, gemacht ist und nicht die Wirklichkeit sein kann. Was jetzt noch dazu kommt, normalerweise ist das die Erkenntnis, dass eine Figur auf einmal merkt, sie ist nur ein Puppenspieler in so einer Versuchsanordnung, das System schon allein durch die Erkenntnis destabilisiert. Hier kommt noch hinzu, dass es nicht nur um die Erkenntnis geht, sondern dass diese Figur auf einmal auch lernt, die Versuchsanordnung zu verändern, was mir nach wie vor nicht klar ist, warum das soll. Also für euch ist es klar, ich müsste mich da jetzt nochmal mit beschäftigen. Also dann habe ich wahrscheinlich den entsprechenden Hinweis nicht gesehen. Für mich ist es eine komplette Behauptung, die auch dramaturgisch, also in dem nicht glaubhaft irgendwo mal eingesetzt wird, sondern die kommt einfach ja wirklich wie in der griechischen Tragödie als Deus ex machina einfach in diese Welt hinein. Das überzeugt mich auch schon aus den Gründen nicht. Aber von der Bildsetzung, weil du, das war ja die Frage, dass du sagst, ich würde jetzt quasi mit den Stereotypen Probleme haben, nee, die habe ich nicht, weil die würden bis zum gewissen Punkt passen, solange ich quasi dieses Kulissenwelt einfach erzähle und durch den Protagonisten sehe und erlebe. Und mit ihm breche ich dann durch diese Barriere und sehe dann auf einmal die Welt, wie sie ist. Aber dann müsste sich irgendwie ein bisschen was ändern. Ich finde, bei Matrix ist das super dargestellt. Das ist so ein bisschen so eine Corporate-Welt, in der sich der Neo bewegt. Er ist immer ein bisschen unausgeschlafen, weil er ist ja ein Hacker. Und eigentlich merkt man, du bist in einem falschen Film bei Matrix, erst in der Verhörsituation, wo ihm der Mund zuwächst. Bis dahin hast du das noch so gedacht, okay, da gab es mal so eine Kampfszene, aber hey, Superhelden kennt man auch. Also man war da noch geneigt, das so ein bisschen wegzuhalten und zu glauben, dass der Film sich in so normalen Rastern bewegt und auf einmal wächst ihm der Mund zu. Da wusstest du, ich bin jetzt in einem komplett anderen Genre. Und als er dann durchbricht und die dann in ihrer Post-Doomsday-Pullovern da in ihren Raumgleiter oder Röhren, Höhlengleiter da sitzen, wie so in das Boot, dann zeigt auf einmal nur durch die Bildsprache, wir sind in einer anderen Welt. Und das finde ich toll. Und diesen Moment, der fehlt mir überhaupt, dass irgendwas passiert, wo die Figur des Murdochs auf einmal merkt, und sei es nur, dass er, was weiß ich, auf einmal 3-Tage-Bart hätte und sich nicht rasiert, weil er einfach keine Zeit mehr hat, sich zu rasieren, weil es alles zu chaotisch ist und auf einmal sagt, was soll ich mir denn ich weiß nicht, ob man immer eine Krawatte anhat, aber die sind ja alle so gestylt in diesem 30. Also irgendwas zeigt, diese Welt ist jetzt nicht mehr die, die wir vorher gesehen haben. Dann hätte ich das als genialen Trick gesehen, ähnlich wie bei dieser Film, der die ganze Zeit etwas erzählt, was nie passiert ist, mit Kaiser Sossi.
Usual Suspects.
The Usual Suspects, genau. Wo in dem Sinne ja nur die letzten 30 Sekunden.
Spoiler Alert.
Ja, komm, der ist ja noch älter. Wo eigentlich nur die letzten 30 Sekunden quasi echt, also in, ich mache jetzt so Anführungsstrichen, echtes Leben, echte Filmrealität sind.
Ich glaube, gerade das, was du gerade an Matrix beschrieben hast,
ja.
Also klar, die machen halt super plakativ den Weltenwechsel.
Ja.
Vorher war ja alles falsch und unecht,
ja.
Und jetzt ist er in der echten Welt.
Ja.
Das hätte in Dark City keinen Sinn ergeben, dann wäre es halt nicht mehr konsistent gewesen. Der Punkt von Dark City ist ja, wie immer gesagt, meine Interpretation, ja. Der Punkt ist ja, er versteht irgendwann aufgrund irgendeines Freak-Accidents, und es wird ja auch immer wieder als Accident, er hat aus Versehen diese blöde Spritze, die er dann im Kopf kriegt, weggeschlagen, ja. Die liegt ja. Dann auch kaputt auf dem Boden.
Ja.
Während dieses Freak-Accidents begreift er, dass die Welt, in der er lebt, nicht so ist, wie er denkt. Die ist halt nicht irgendwie, die ergibt keinen Sinn. Aber er kann da halt eben auch nicht raus, weil das ist die Welt, die es gibt. Mhm. Er hat halt auch keine andere zur Verfügung. Und in Abgrenzung zu Truman Show, Truman begreift irgendwann, okay, das hier ist nicht, das ist keine echte Welt, das sind alle Schauspieler um mich rum. Das ist eine komplett andere Geschichte als bei Dark City, denn bei Dark City ist klar, dass die anderen Menschen aber Menschen sind. Das sind keine Schauspieler, das sind echte Akteure. Er könnte ja sonst auch anfangen, die Menschen so um sich herum zu platzieren, wie er das haben möchte, wie so ein Puppenspieler. Das Universum gehört nach mir. Das tut er aber ja nicht. Er entscheidet sich, mit dieser kaputten Welt sich zu arrangieren, sie an ein paar Stellen im Rahmen seiner Möglichkeiten anzupassen, dabei aber nicht die Agency der Leute um ihn herum irgendwie anzutatschen. Bei Matrix ist es so, es gibt diese böse künstliche Welt und da machen irgendwelche komischen Maschinen Sachen mit dir. Das ist natürlich auch immer eine Reflexion von so sozialen Systemen, in denen sich Menschen irgendwie auf Zwang bewegen. Aber Neo, der libertäre Hero, kann da jetzt raushüpfen und muss sich eben nicht mehr diesen Strukturen unterwerfen und außerdem hat er den längsten. Das ist natürlich eine komplett andere Debatte, als Dark City führen möchte. Das ist eben nicht. Du kannst, natürlich geht es um das Thema radikale Freiheit, weil es ein sehr individuelles Thema ist, weil man sich dazu selber entscheiden muss. Ich muss das annehmen. Wenn ich das nicht tue, dann peng. Aber es ist eben nicht der libertäre Ansatz. Ich finde, es gibt am Ende eine Szene. Murdoch spricht mit Mr. Hand kurz vorm Ende, kurz bevor er da durchbricht. Und er zeigt, die Klischee-Antwort wäre gewesen, er zeigt, ja, ihr versucht uns zu verstehen, aber ihr habt hier geguckt und er zeigt auf seinen Kopf. Und in so einem etwas platteren, der dann auf unser Herz oder sowas, tut er aber nicht. Er lässt das offen an der Stelle. Und für mich ist das eher sogar ein, das ist wahrscheinlich eine, hätte ich früher auch nicht so interpretiert, ich würde es wahrscheinlich sogar eher so sehen, dass es eben auch viel damit zu tun hat, wie Menschen zusammen agieren. Und dass man sich dazu entscheiden muss, wie man sich zu anderen Menschen aufstellt, wie man mit denen gemeinsam etwas sein will. Und das ist eben nicht mehr so ein individualistisches Ding, wie es beispielsweise Matrix ja propagiert, wo es nur darum geht, du als der Überheld, der sich dann in die wahre Welt, ins Echte zurückzieht und jetzt plötzlich bist du dann halt auch in der anderen Welt der Übermacker. Von daher würde das, was du gerade so illustriert hast, was du dir gewünscht hättest, so eine Illustration von er weiß jetzt, dass er in einer Welt ist, hätte grundsätzlich keinen Sinn ergeben und wäre grundsätzlich gegen den gesamten Gedankengang des Filmes gelaufen. Dann hätten sie sich komplett selbst unterlaufen an der Stelle.
Also ich finde Murdoch im Vergleich zu Neo ist der sympathischere von beiden. Also er trifft für mich auch die sympathischere Entscheidung.
Für mich ist Neo eine Figur, mit der ich mich identifizieren kann, die ich dann aber auch blöd finde. Während für mich Murdoch, wie gesagt, nie zu einem Menschen wird, sondern ich sehe immer nur eine Hochglanz-Abziehbild-Geschichte. Mich erinnert das so ein bisschen an den ein oder anderen Superheldenfilm, wo eben auch, also gerade so Batman, wo man auch versucht, so Gotham City so darzustellen und klischeehaft so Gangstertum immer noch vor der Folie der 30er Jahre zu sehen. Und das klappt alles nicht. Aber mein Problem ist, und du hast Tante ja vollkommen recht, dass so ein Film eben auch Fragen aufwerfen kann und so ein Film eben auch ein Schlaglicht auf Dilemmata der menschlichen Existenz werfen kann, also als Illustration. Und als so eine Illustration besteht natürlich auch eine vollkommene Freiheit der Wahl der Mittel. Aber ich sehe eben auch einen Film als ein erstmal in sich geschlossenes, rein narratives, mediales Ereignis, das nach bestimmten Regeln funktionieren sollte und nicht erstmal ein Thesenfilm ist. Und dadurch, und für mich bleibt, und deswegen steige ich aus, weil mir quasi, ich möchte mich nicht entscheiden können, ob ich einen Film gewissermaßen nur als Rollercoaster-Ride mich amüsieren will oder ob ich auf einmal während des Rides merke, ah, da werden noch Themen verhandelt, die sehe ich gar nicht. Oder die sehe ich, weil ich sie sehen will, aber ich könnte auch davon weggucken. Jetzt hier der neue Ghostbusters ist ja so ein Beispiel. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich vermute, er funktioniert als Rollercoaster-Film. Aber dadurch, dass bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind, eben zum Beispiel nur weibliche Protagonisten in der Geisterjägertruppe, dass daraus sich andere Themen auf einmal daran in der echten Welt dran ansiedeln können. Und die Rezeptionsgeschichte hat ja bewiesen, dass das auch funktioniert hat. Aber für mich bleibt er halt immer in dieser Künstlichkeit, die mich nicht mitnimmt und deswegen fühle ich mich bevormundet, weil ich dann denke, okay, das ist, was die Geschichte selber ist, eine typische Science-Fiction-Kurzgeschichte, wie es sie so gibt, mit so einem gewissen emanzipativen Appell könnte sie sein, wie gesagt, diese durch den Freak-Accident ihm zugeordneten Möglichkeiten auch auf diese Maschine, diesen Weltengenerator einzuwirken, das bleibt für mich die wirklich große Problemstelle an dem Film. Ich habe auch nochmal von der Struktur und von der Melancholie her auch nochmal verglichen ihn mit The Watchmen von Zack Snyder. Da gibt es ja zum Beispiel auch eine Figur, die, ohne dass es erklärt wird, die gesamte, das gesamte Universum quasi neu denken kann. Mr. Manhattan.
Ja, der wird ja erklärt, warum er so ist.
Ja, aber wie er eingeführt wird, also dass er so ein, er ist erstmal da und dann wird erst im Laufe der Zeit wird seine Origin-Story mitgebracht. Und aber auch da ist ja schon, wird ja auch sehr, sehr viel mit Klischees gearbeitet. Ne? Also, aber ich finde es, weil ich komme nochmal zu deinem Vorwurf, also wenn ich sehe, wie mit Klischees und Stereotypen bei Watchmen umgegangen wird, die ist, da gibt es einfach den Punkt, dass ich diesen, trotz aller Abziehbildhaftigkeit und die müssen irgendwie, ich glaube, 10 oder 12 Figuren einführen, weil es gibt ja die Minutemen, also die alte Superheldentruppe, und es gibt die neue, plus noch das Problem, die alten sind schon abgehalftert und die neuen sind auch schon abgehalftert. Also es ist so ein doppeltes melancholisches Spiel, was auch eigentlich blöd ist. Und trotzdem gelingt es irgendwo an Punkt und auch durch die Musik, durch viele kleine Tricks und Kniffs, diese Figuren auf einmal glaubhaft zu machen. Also für mich funktioniert Watchmen in dem Moment, wo Nena die 99 Luftballons singt und die beiden ihr komisches Date haben.
Das war der Punkt, wo ich im Kino aufgestanden aufs Klo gegangen bin.
Ja, ja. Deswegen machst du auch Dark City und ich wahrscheinlich nicht.
Man darf natürlich man darf alles, aber vielleicht zur Einordnung von Dark City, der lief natürlich auch, kam raus, als ich noch sehr jung war. Deshalb beschäftigt man sich vielleicht auch noch, oder hat noch eine andere Wahrnehmung natürlich der Welt darum. Ein paar Jahre vorher gab es einen so medium erfolgreichen französischen Film, den man vielleicht kennt, Die Stadt der verlorenen Kinder. An der orientiert sich dieser Film ganz offensichtlich visuell ganz massiv. Also es ist halt, die Stadt sieht ähnlich, es ist auch eine Stadt und Dinge sind irgendwie komisch und ordnet sich da in so eine französische Geschichte ein, ordnet sich natürlich auch, warum nimmt man diese Zeit, um sie abzubilden? Weil in der Zeit beispielsweise Existenzialismus verhandelt wurde, weil man konfrontiert war mit einer Post- oder Peri-Zweiter Weltkriegssituation, wo man halt mit einer Absurdität und der Emotionslosigkeit der Welt konfrontiert war. Deshalb nimmt man natürlich auch, oder ich kann mir vorstellen, dass deshalb man auch diese Zeit wählte, um sie abzubilden. Alex Proyas, der Regisseur, hat für diese Optik eh schon so ein bisschen Fable. Den Film, den er vorgemacht hatte, war The Crow, den kennt man vielleicht.
Das wollte ich nämlich nochmal fragen. Der Regisseur ist für mich überhaupt kein, ich kannte den Namen überhaupt nicht und jetzt kriege ich so ein bisschen so einen Zusammenhang.
Vor The Crow hat er Musikvideos für zum Beispiel The Cure gemacht und so weiter. Also der kommt aus einer Musikvideo-Ecke.
Deswegen auch so ein bisschen diese Clip-Ästhetik. Also jetzt nicht nur Werbung, aber Musikclip ist ja auch ein bisschen Werbefilm für Musik. Ja, okay, dann verstehe ich das so ein bisschen. Ich möchte noch mal eins sagen zu der Wahl von Stilisierung in Film. Es gibt für mich einen Film, der das bis ins Exzess gesteigert hat. Also was gewissermaßen eine Künstlichkeit durch Selektion. Also nichts ist unwahr, aber alles, was im Bild zu sehen ist, ist so perfekt arrangiert und auch so offensichtlich will es das sein. Und trotzdem funktioniert der Film. Das ist A Single Man von Tom Ford. Man muss dazu wissen, Tom Ford ist lange Zeit der Creative Director, also der Fashion Designer von Gucci gewesen. Ein Texaner, schwuler Mann, der auch so dieses Texanische, das in Italien, also mit Gucci, der hat da was ganz anderes. Also das hat er, dieses Amerikanische gibt es gar nicht. Und dann hat er sich irgendwie nach ein paar Jahren selbstständig gemacht mit einer eigenen Marke und hatte natürlich genug Geld verdient, dass er sich leisten konnte, einen Film zu machen. Und das ist sein erster Film. Und er ist einfach ein Meisterwerk. Und er baut eine Idealwelt wie aus einem wie so ein überlanger Parfum-Mode-Markenfilm, also eine komplett gesetzte Welt und eines extrem wohlhabenden Berkeley-Professors für Literatur, der erfährt halt, dass sein langjähriger Freund und Lebensgefährte während eines Unfalls gestorben ist und er darf natürlich nicht zur Beerdigung, weil die Liaison zwischen zwei Männern damals nur unter der Hand möglich war. Und durch die Tragik ist so groß, dass die gesamte Künstlichkeit, also nicht Künstlichkeit, sondern die extreme Auserwähltheit der Kulissen und der jedes einzelne Detail, also welchen Füller er nimmt und in welche Kladde er schreibt und also das würde auf der Erzählebene könnte ich quasi dieselben Vorwürfe gegen Dark City auch jetzt dem Film A Single Man machen, aber bei A Single Man habe ich dann trotz all dieser Manieriertheiten, die aber auch wiederum zum Lebensstil einer homosexuellen Person als Klischee ja super passen, ja, also das ist die besonders distinguierte, der lebt in einem fantastischen, es ist so ein Mid-Century-Porn, Design-Porn, alles ist perfekt, eine Welt, die es natürlich nie gab und die aber heute im Rückblick fantasiert wird und ein bisschen ist es ja auch mit dieser Film-Noir-Welt, die es nie gab und trotzdem gelingt es, dass dieser Film dann doch das echte Leben in einer Weise hinter diesem Kulissenzauber hervorkommt, der diesen Film einfach zu sehenswert lassen macht und deswegen halt auch irgendwie im Bereich 8 oder 9 ja, bei mir angesiedelt wird.
Also dafür, dass du vorhin gesagt hast, es gibt nur 5 Filme überhaupt, die das Bild erreichen, hast du jetzt schon 2 rausgehauen.
Ja, dann wissen wir ja schon, welche sind. Ja. Viel fehlt nicht mehr.
Naja, ich spreche jetzt mal von der 10.
Okay.
Ja.
Na gut, 10er-Filme gibt es wirklich nicht viel auf dem Planeten.
Ich würde auch gerne noch was anderes ansprechen, was mir an dem Film aufgefallen ist und was eines meiner wenigen ganz generellen Probleme mit Science Fiction ist. Und zwar stört mich an Science Fiction die eigentlich fast immer holzschnittartige Darstellung der Aliens. Das ist in dem Film auch sehr extrem. Die sind auch fies, was ich nicht verstehe, weil eigentlich ist ja die Hintergrundgeschichte der Aliens, dass sie ihr Überleben retten wollen. Sie werden aber in ihrer Handlungsweise sind sie fiese Arschlöcher. Also so wie die agieren, die grinsen so dabei, wenn sie Menschen töten. Es gibt keine Motivation, warum sind die fies? Die machen
es gibt ja nur einen, der Menschen tötet, das ist Mr. Hand, also dann diese Killer.
Stimmt, aber,
der hat halt die Erinnerung, okay, er soll ja Psychokiller sein.
Aber so die anderen, also wie die so agieren und gucken und tötet ihn, ist ja auch zwischendurch so eine Forderung. Also es gibt kein Mitgefühl, das verstehe ich noch, aber auch keine Angst bei denen, wobei ich denke, hey, die kämpfen eigentlich gerade im Überleben, dafür ist dieses ganze Experiment da. Und das ist generell ein Problem in Science-Fiction-Filmen, dass Aliens immer als so eine Masse dargestellt werden, die irgendwie fies und hässlich sind. Du hast Matrix mit ins Spiel gebracht. Ja, einfach, das sind irgendwie so wabernde, fiese Wesen, die uns alle ausschlürfen. Oder?
Na, bei Matrix gibt es ja keine Außerirdischen in dem Sinne. Es ist ja die Maschinenwelt. Ja,
aber gut, aber du weißt, was ich meine. Also es ist auch so, auch Last, ja, also eben, da wird sozusagen nochmal eins weitergedreht. Alien, ja. Also richtig Alien, der Film.
Ja.
Ich weiß noch, ich habe im Studium musste ich eine Vorlesung belegen zum Thema Imperialismus. Und ich dachte so, oh Gott, ja, nichts interessiert mich weniger als das. Und in der ersten Vorlesung wurde der Raum abgedunkelt und es wurde Alien gezeigt. Und dann dachte ich, okay, now you got me, ja.
Jetzt bin ich aber gespannt, welcher Link zum Imperialismus gelegt.
Der ist, also erstmal schon allein wie das, ich weiß jetzt nicht, wie das Schiff heißt. Das hat
Nostromo.
Genau, das ist ein Schifflink zum, also dieses Schiff gab es wirklich.
Ja.
Und das ist die klassische Geschichte, die auch zum Beispiel in The Heart of Darkness erzählt wird, das Gehen in diese fremde, dunkle Masse, die man nicht versteht und das dagegen kämpfen. Also das war sozusagen der Link, der hergestellt wurde. Und wenn das dir einmal erklärt wurde, sagst du, Bingo, natürlich, ja, geht es da um Imperialismus. Und wenn du darüber nachdenkst, kommt dann auch die Frage, warum sind eigentlich in diesen ganzen Alien-Filmen, ich sag mal wir, und das sind vor allen Dingen immer Weiße, das war auch ein großes Problem, fand ich, von Dark City, Full of White Men, ja, und weiße Frauen noch, aber gab es überhaupt irgendjemanden, der
es nicht... Es gibt einen unpassenden Schwarzen, der unpassend deswegen, weil er aussah wie so ein typischer Ghetto, schwarzer Klischee Mensch, der hatte dann auch das Hoodie, das graue Hoodie, und der ist in der U-Bahn, und der Murdoch fragt ihn, wo geht's denn hier zum
Dann war das der, ja, der U-Bahn-Ghetto.
Ja. Ja, ne? Und der passte nun als Figur überhaupt nicht in unser Bild der 30er Jahre, obwohl es natürlich Hoodies im Baseball oder American Football wahrscheinlich als Trainingsklamotten auch schon in den 30er Jahren gab. Wahrscheinlich gab es auch Menschen, die so rumgelaufen sind in den 30er Jahren, aber der war wirklich so was wie ein Anachronismus. Der passte gar nicht in diese Welt. Das ist ein bisschen wie die weiße Taube im Blade Runner.
Mhm. Also worauf ich hinaus will, es gibt ja immer zwei Perspektiven in Filmen, die mit Aliens handeln. Das eine ist, wir Menschen gehen irgendwo hin, wo Aliens sind, und das andere ist, wir werden invasiert, das ist das richtige Wort, invadiert, man kommt zu uns. Es gibt eine Invasion. Diese Geschichte erzählt den typischen Topos, man kommt zu uns und macht Dinge mit uns. Das heißt, eigentlich ist das eine Heart of Darkness-Geschichte andersrum. Ja, das heißt, wir sind das Heart of Darkness für die, und Tatsache scheinen wir das ja auch für die zu sein, weil wir sind die niedrig Entwickelten, und trotzdem verbleiben die ganzen Science-Fiction-Geschichten in der Regel dann trotzdem darauf, auch wenn die anderen höher entwickelt sind und so weiter, sind sie trotzdem die fiese Masse. Und das finde ich immer wirklich total enttäuschend und immer wieder eine verschenkte Chance, dass man es nicht schafft, wenigstens anzudeuten, dass die um ihr Überleben kämpfen, dass es für sie wichtig ist, dass es hier eine griechische Tragödie ist im Sinne von, es kann nur einen geben, sondern es ist immer nur wieder dieser Befreiungskampf gegen die Bösen. Und das war eigentlich mein größtes Ding. Ja, das war nicht irgendwie schade. Und ich habe letztens so eine schlechte Science-Fiction-Serie gesehen, da haben wir auch drüber geredet, die nach zwei Staffeln abgesetzt wurde. Da geht es auch um so eine Invasion. Auf Netflix habe ich die gesehen. Habe ich vergessen. Jedenfalls Invasion und alle kämpfen gegen die Aliens, also die überlebende Gruppe nach der Postapokalypse. Und einmal fällt in diesen Staffeln der Satz sowas wie, na, für die sind wir halt auch der Gegner. Und das ist so, ich denke, ja, jetzt kommt ihr hin, natürlich. Ja, weil für die sind wir, weiß ich nicht, Käfer, die auf dem Erdboden rumkrabbeln. Und das ist das Einzige, was ich immer wieder an Science-Fiction vermisse.
Aber ist ja nicht nur bei Science Fiction so. Du baust halt ein Other, ein anderes auf, und das muss halt natürlich, das hat man früher in sehr rassistischen Filmen einfach darüber gemacht, dass man Schwarze gezeigt hat, weil die halt auch anders waren. Das wurde dann ja auch noch auf 11 hochgedreht. Du kannst halt einfach mal, wenn du die Matrix anguckst, das ist ja auch kein Zufall, dass die Roboter so gebaut sind, dass sie aussehen, als hätte sie sich Lovecraft ausgedacht. Die sollen sich ja auch auf diese schleimige, auch wenn sie nicht schleimig sind, aber sie bewegen sich ja auf so eine Art und Weise, weil das halt was ist, was so Urängste oder Urablehnung bei vielen Menschen auslöst.
Ja, aber bei Dark City finde ich, weder wird die Motivation der menschlichen Protagonisten erläutert, noch gibt es eine für mich aber auf derselben Ebene unzureichende Charakterisierung der Aliens, der Others. Und ich habe vor einigen Wochen mit einem Autor gesprochen, weil ich wissen wollte, wie baust du deine Figuren, wie setzt du die hin? Und der sagte, ich fange an, mir zu überlegen, wo kommen die her, was ist deren Geschichte, was haben die alles erlebt? Und so nach 3 Monaten weiß ich, wie der tickt oder wie die Person tickt. Und wenn ich diesen Moment habe, wo ich das Gefühl habe, jetzt kenne ich die wirklich, dann konfrontiere ich sie mit dem schlimmsten Situation, die sie sich vorstellen kann. Und dann gucke ich, was passiert. Und das wäre eigentlich spannend gewesen, weil eigentlich ist ja der Schreiber genau das, was ein Autor macht. Er injiziert Lebenserinnerungen als Fiktivisate, keine Ahnung, da rein.
Fiktivum.
Fiktivum fort.
Gibt es das auch von Ratio Farm? Ja,
genau.
Dann wäre es aber gut, wenn gewissermaßen eine der bekanntesten Methoden des Storytellings oder der Figuren- und Charakterentwicklung, es gibt auch andere, ne? Es gibt auch die eher in der Commedia dell'arte, also du hast dann eben nur diese Clown, diese Charaktermasken, den Clown, das Krokodil, den Kasper, Das wäre dann ja jetzt quasi eher die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, mit absoluten Archetypen, wo man dann immer genau weiß, was sie tut. Also die Ehefrau, die tut eigentlich nichts, dass die irgendwann nochmal eine tragende Rolle, das wäre jetzt zum Beispiel spannend gewesen, wenn die vielleicht auch, warum kann die denn nicht irgendwie aus Liebe auf einmal diese Maschine bedienen und auch diese Welt verändern? Das wäre doch schön.
Vielleicht können sie ja sogar alle, aber die anderen waren einfach noch nicht in der Situation, dass sie es versucht haben.
Oder sie hätten sich irgendwie vereinigen können und gemeinsam in der Liebe, also es, nichts ist richtig, richtig angelegt. Und was du nochmal sagst zum Thema der Feind, das ist, oftmals ist der Feind in solchen, ich sag mal, Abenteuergeschichten traditioneller Art, das, was beim Bergsteiger-Drama das schlechte Wetter ist. Und der Hagelsturz und der Steinschlag. Es geht eigentlich nur darum, dass das Prüfungen sind, die den inneren Zusammenhalt der Gefährtengemeinschaft prüft. Und ob das jetzt eine Horde wilder Affen, wie gesagt, ein Erdbeben oder Hochwasser oder Aliens ist, ist dann komplett egal. Du beschäftigst dich auch nicht mit der Physiologie, der Psychologie eines Unwetters in den Bergen, sondern du musst dich einfach in dem Moment dazu verhalten und diskutierst das nicht weiter aus. Weil du willst dann einfach sehen, der eine ist feig, der andere ist geltungssüchtig und will trotzdem noch auf den Gipfel und opfert die anderen dafür. Und das kannst du auch in so einem Vietnam-Film haben, wo halt ständig Charlie aus dem Hinterhalt dich abschießt. Um nochmal diesen Bogen auf das Herz der Finsternis von Joseph Conrad zu kommen, was ja die literarische Vorlage für den Apocalypse Now-Film gewesen ist.
Also klar, das gibt es natürlich auch. Also dann sind Because Aliens, man braucht halt irgendwas, damit es Konflikt gibt, aber ich stimme dir schon zu, Science Fiction macht sich da halt häufig sehr, sehr einfach. Weil natürlich kann man sagen, gut, Aliens sind jetzt wie eine Naturgewalt oder wie halt so ein Ding, der ist halt irgendwie da. Damit beschäftigen wir uns auch nicht, weil es geht ja nur um uns. Das ist so ein bisschen eine sehr, sehr egomane Betrachtung der Welt. So wir Menschen und es geht ja auch nur um uns und wie wir miteinander sind. Und aber natürlich ist auch die, eigentlich wäre es ja auch Aufgabe von Science Fiction. Es gibt beispielsweise natürlich Star Trek-Folgen, die das vielleicht mal hinbekommen, die uns damit konfrontieren, wie wir halt eben mit anderem, mit dem anderen umgehen. Und das ist natürlich meistens eine Diskussion, auch wie wir Menschen miteinander umgehen, weil wir ja auch unter uns gegenseitig immer diese Grenzen aufziehen. Und das wäre eigentlich was man von Science Fiction erwarten würde, das zu diskutieren. Gerade jetzt wird ganz viel über KI und über so Algorithmen und wird das alles irgendwann auch nochmal intelligent und was. Da ist ja die nächste Bruchstelle, wo man sich fragt, okay, ab wann muss man sich damit eigentlich in einer Form auseinandersetzen, die eben nicht mehr sagt, ja, das sind irgendwie Algorithmen, bla bla, Fatz-Essay, sondern wo man wirklich auch mal mit Verstand rangeht und mal irgendwie
ziemlich ultimatives Schimpfwort, Fatz-Essay. Ja.
Also Fatz-Essay ist schon noch besser als Bildschlagzeile, so ein bisschen, aber nicht drüber.
Aber du hast ja mal gesagt, als wir über Star Wars gesprochen haben, vor einigen Folgen, dass das überhaupt kein Science-Fiction für dich ist, ne? Stimmt. Und eigentlich, Science-Fiction ist auch eigentlich tot und oder es riecht zumindest komisch und Dark City hat das für mich auch noch mal ein bisschen gezeigt.
Ich habe den richtigen Film ausgesucht.
Ja, nein. Ich will jetzt noch mal versuchen zu gucken, ob nicht in dem Film, weil du hast es ja schon angedeutet, bestimmte wichtige Grundfragen angesprochen, verhandelt werden, über die wir auch heute nach wie vor nachdenken oder die sogar eine besondere Aktualität bekommen haben. Darauf will ich noch mal hinaus. Ich will nur ein abschließendes Verdikt noch mal über diesen Film Dark City bringen. Der ist für mich einfach Style over Matter. Ich habe das Gefühl, das sind Leute, die sind fasziniert und wo du es mit The Crow so sagst, von so einer Gothic-Dunkelwelt und die haben sich quasi ihren persönliches Gothic-Wonderland imaginiert als eine Art Vergnügungspark und dann überlegt, wie kann man da drin eine Geschichte spielen lassen und haben aber quasi dann nicht mehr die Gelegenheit genommen, die Geschichte sich emanzipieren zu lassen, sondern es musste immer diese Versuchsanordnung, diese perfekte Gothic-Welt, das war ihr Thema. Und die Geschichte ist gewissermaßen nur so eine Art Treiber, damit man die, das ist der Vorwand, dass man das alles baut. Und insofern haben sie es sehr toll gebaut, weil wenn dann sogar Matrix die Kulissen nochmal zweitverwendet haben, umso besser. Da hat sich die Arbeit ja gelohnt.
Es klang jetzt so, als würden wir jetzt aber zu einem anderen Thema übergehen.
Wir sind aber hier im herrschaftsfreien Diskursraum.
Ich kann ja nochmal auch gerne abschließen, um mal zu sagen, das, was Tante gesagt hat, das halte ich auch für relevant. Also warum ich so gerne Science Fiction gucke, ist, weil ich Science Fiction für ein interessantes Medium halte, um über Dinge nachzudenken. Deswegen interessiert mich aber auch eigentlich nur Science Fiction, die Tatsache auch versucht, über etwas nachzudenken. Dark City macht das. Es macht sozusagen, denkt über ein Experiment nach. Und was ich aber eben schade finde an Science Fiction, ist, dass es immer oder sehr, sehr oft diesen einen Gedanken über die anderen, über das Leben der anderen vergisst. Und als du eben gesagt hast, was jetzt gerade aktuell ist, dachte ich, ha, jetzt spricht er über Rassismus. Oder das über,
ist natürlich
über,
auch interessant.
Aber das wäre zum Beispiel, kann halt gerade Science Fiction, kann Populismus und Rassismus super durchdenken, indem es halt indem es Aliens plötzlich personifiziert, ihnen eine Gestalt gibt. Und ja, ihr wisst, ich mag Star Trek sehr, aber ja, es gibt halt in Star Trek zum Beispiel, also vor allen Dingen eher in den neueren Folgen, nicht in den alten, gibt es halt immer wieder Versuche, eben zu sagen, dass die leben da ganz anders, aber wir müssen die vielleicht auch einfach so lassen und das akzeptieren und uns mit denen arrangieren und ihnen nicht einfach unsere Sicht der Welt aufdrücken. Und das ist was, was ich mir eigentlich von Science Fiction erhoffe. Und deswegen, ich sehe auch nicht, dass Science Fiction tot ist, sondern dass die sich sehr stark verändert hat in den letzten Jahrzehnten und eigentlich ständig wieder von vorne anfängt. Und da es so ein super geeignetes Medium ist, um Sachen zu durchdenken, glaube ich auch, dass das da weitergeht an der Stelle.
Um das aufzunehmen, also die meiner Meinung nach beste Star Trek-Serie Deep Space Nine diskutiert ja im Prinzip genau das. Man hat eine in einem Krieg gefangene Welt, die man so aus der Star Trek-Perspektive eines rückständig wahrnehmen würde, zumindest ein bisschen und sehr religiös, was ja irgendwie so ein bisschen konträr läuft zu dem, wie eigentlich die Föderation so denkt.
Du meinst Romulus? Ich habe schon lange nicht mehr
geguckt. Nee, Bajor.
Ach, Bajor hieß das, genau. Ja, genau natürlich. Ja,
und dann tritt er halt plötzlich da die Föderation als Schutzmacht auf der Raumstation über dem Planeten auf und da hätte man jetzt so ein, bewegt man sich immer zwischen, wir gehen jetzt rein und ziehen das mal gerade, wie man das hier macht, da kommt überall ein Starbucks und McDonald's hin und dann ist alles schön. Oder man geht halt anders damit um, was sie versuchen, es gelingt natürlich auch nicht immer, niemand macht das perfekt, aber Sisko wird plötzlich religiöse Figur für diese Leute und muss damit umgehen, dass er da, ob er das annimmt, wie er das annimmt. Das war Science Fiction auf einem Niveau, dass ich denke, gut, ja, da wird zumindest mal ernsthaft ein Thema durchdacht, was offensichtlich eigentlich andere Themen in der Welt betrachtet, wo es eigentlich nicht um Raumschiffe geht. Ein bisschen machte, ich glaube letztes Jahr kam so raus, The Expanse, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Sehr, sehr neue Science-Fiction-Serie, lief auf Sci-Fi, glaube ich.
Wie hieß die nochmal?
The Expanse. Noch nicht. Sehr, 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 sehr spannend. Es gibt die Erde, da wohnen halt so die Menschen. Es gibt den Mars, da sind Leute von der Erde ausgewandert und auf dem Mars gewandert, sehr militaristisch. Die schaffen es auch nicht anders, da zu überleben, weil es halt alles nicht perfekt terrageformt ist. Und es gibt den Belt, den Asteroidengürtel drumherum. Da leben die Leute halt super arm als Miners, um die Ressourcen für die Zentralwelten aufzubringen. Und plötzlich entstehen halt aus diversen Gründen Spannungen zwischen diesen unterschiedlichen Fraktionen und da klappt zum Beispiel das, was du, ich meine, das ist natürlich auch, es sind alles Menschen, aber es sind halt sehr unterschiedliche Fraktionen und insbesondere zu Beginn der Staffel bleiben die, es gibt bisher erst eine Staffel, die zweite kommt jetzt demnächst, bleibt zum Beispiel der Mars ziemlich opak. Das ist einfach nur militaristisch. Und irgendwann fängt man dann dazu, nee, das hat auch Gründe, weshalb die so sind, wie sie sind, weil wenn die da nicht dieses komplette Befehl befolgen, Kontrolle, Ordnung durchziehen, überleben die dann nicht. Und das projizieren die natürlich auch, wenn sie nach außen in die Welt gehen. Das nehmen sie mit, das bleibt halt nicht fern. Es ist intelligente Sci-Fi, auch da, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, weil es auch ein bisschen slow ist, aber es diskutiert natürlich auch Ungleichverteilung, was darf eigentlich Diplomatie, wo darf man Lügen manipulieren, zu welchem Zweck, wann ist das okay, wann nicht. Also ist, wenn man halt Sci-Fi als sowas wahrnehmen möchte, ist das eine sehr, sehr spannende Serie. Kann ich da in der Hinsicht empfehlen. Optisch ist es auch durchaus gelungen, finde ich. Die schaffen es ganz gut. Das Universum fühlt sich benutzt an, ohne so einen komplett abgefuckten Eindruck zu machen. Wenn euch dann nochmal die Themen ausgehen, ist das vielleicht was, was man sich nochmal besprechen könnte.
Ich wollte jetzt noch auf eine aktuelle Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, hat sich jemand beschwert in einem Essay unter dem Stichwort Silicon Valley Billionaires are convinced that we are living in a Matrix-like Simulation.
Das wollte ich auch ansprechen, super.
Und ja. Das ist ja...
Kennt da meinen Blutdruck.
Und das ist ja genau, sind wir dann ja wieder am Thema, ob nun Dark City oder Matrix. Und ich fand das ganz, ich habe mir das durchgelesen und ich fand den Vorwurf gegen Elon Musk und diese anderen, diesen Club der Billionäre, ganz erstaunlich, weil die im Prinzip in dieser Kritik kam für mich die Verräterfigur aus Matrix zu Wort, der sagt, lieber esse ich das Steak hier in der falschen Welt und es schmeckt hervorragend und dafür kooperiere ich mit den Mächten und was soll das? Und ich kann natürlich nur sagen, wenn wir in einer Matrix leben sollten, dann wäre es natürlich die hervorragendste Aufgabe jedes Wissenschaftlers, jedes Denkers, natürlich herauszufinden, was ist das für eine Welt, die uns diese Regeln vorgibt, in der dieses Leben und auch dieses Leid passiert. Und es gehört gewissermaßen zum aufklärerischen Grundprogramm, Wissen zu erhalten. Und wenn es irgendwo einen Ansatzpunkt gäbe, dass die Billionäre aufgrund dessen, dass sie die Entwicklung der Computerisierung quasi hochrechnen auf mehrere Jahrtausende und dann sagen, es kann nur sein, dass wir in einem Simulacron leben, dann wäre es in jedem Fall, da wäre ich sofort auf der, also wenn jetzt quasi es per Dekret verboten wäre, in diese Richtung zu forschen, wäre ich also einer der Ersten, die sofort auf die Barrikaden ging und natürlich auch also dieses Simulacron zu erforschen, also quasi aus dieser Welt herauszutreten. Und ich sehe da einfach dieses Renaissance-Bild von diesem einen Menschen, der quasi so durch die, durch diese so eine Art Glocken Schichtmodell der alten Welt so seinen Kopf raussteckt und diese neue Welt passiert. Das ist Motiv ist ja am Ende von Dark City.
Ja, das ist Platons Höhlengleichnis.
Ja, das Höhlengleichnis funktioniert noch ein bisschen anders. Ich meine wirklich dieses eine Renaissance-Stich, wo so der Forschergeist wirklich durch das Himmelsgewölbe so rausguckt und merkt, oh, die Welt ist ganz anders, als sie sich unter dieser Glocke bisher dargestellt hat. Und so würde ich ein ähnliches Forschungsvorhaben begreifen, auch unter der Gefahr, dass es eine, also in diesem Essay wurde gesagt, wer diese Wahrheit hinter den Kulissen herausfinden will, der läuft Gefahr, dass die Maschine, die das alles erzeugt, abstürzt und damit unsere gesamte Existenz vernichtet. Ja, aber dann war es halt keine Existenz, dann war es halt nur ein Traum und dahinter ist vielleicht dann die wirkliche Wirkung. Also da bin ich voll und ganz auf der, welche Pille auch immer, ist die blaue oder die rote, ich habe es immer wieder vergessen.
Eine von beiden.
Eine von den beiden, auf jeden Fall die Wahrheit, da würde ich immer für die Wahrheitspille sein. Und da hatte ich auch so ein bisschen jetzt bei all den Vorwürfen, die ich dem Film gemacht habe, großes Lob für die Wahl von Dark City, weil ich einfach gesehen habe, dass das ein Thema ist, das offenkundig eine wirkliche, seriösliche Relevanz inzwischen gewonnen hat. Und da ist so ein Film mit Truman Show, mit Matrix und mit Dark City und hier Welt am Draht, Simulacron, in jedem Fall die Vorlagen, die das illustrieren und die entsprechenden moralisch-ethischen Probleme da aufzeigen. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Können wir kurz einhaken? Ich müsste mal für kleine Klammeraffen.
Ja.
Ihr könnt das ja schon mal weiterreden.
Genau. Schneid doch die Frage nochmal auf mich zu, bitte.
Wie denkst du dazu, Kaspar?
Ehrlich gesagt bin ich gerade ausgestiegen, weil du die ganze Zeit Tante angesehen hast. Oh. Und ich versucht habe rauszufinden, was er uns sagen möchte.
Ja.
Ja. Du musst es nochmal wiederholen.
Okay.
Damit wir ohne Pause weitermachen.
Ja. Ich habe natürlich wieder in einem langen Dialog auch schon gleich meine Meinung dazu gegeben.
Monolog.
Sorry, Monolog.
Ja.
Ja, Dialog mit mir selber. Ja. Ja. Dass in diesem Essay, also nicht nur der Vorwurf skandalisiert wird, dass die Millionarios sich so einen Quatsch ausdenken, sondern dass dann einer auch noch ernsthaft sagt, die dürfen dann aber auch bitte sehr, was sind das für Arschlöcher, dass sie auch noch ernsthaft diese Welt, dieses Simulacrum auch noch zerstören wollen.
Aber ich habe eigentlich zugehört, das war, ich habe auch schon drüber nachgedacht.
Ja.
Ich würde jetzt spontan, ohne lange drüber nachzudenken, zu sagen, ich bin Team nicht Neo.
Ja, ja.
Also ich würde die andere Pille nehmen.
Ja, ja.
Weil ich erstmal in der reinen libertären, aufklärerischen, kantianischen Philosophie des es muss ums Gute, das richtige Wissen und so weiter gehen, Ansicht keinen reinen Eigenwert sehe.
Mhm.
Ich sehe den da nicht. Ich bin nicht bereit, nur weil es libertär wäre und liberal, Dinge kaputt zu machen, und zwar nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das ist, glaube ich, auch Tatsache etwas, weswegen ich mit manchen Menschen immer wieder zusammenstoße, weil es ist so eine ganz grundlegende Haltung. Das ist auch, weiß ich nicht, jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es an den Haaren herbeigezogen ist, aber die aktuelle WikiLeaks-Kampagne gegen Clinton, die sich natürlich darauf ausruht, zu sagen, ja, aber was wir hier veröffentlichen, ist halt die Wahrheit. Ja, das also Wahrheit, es sind Fakten, die wir hier veröffentlichen.
Ja.
Deswegen müssen wir das tun. Ich habe da noch eine, weiß ich nicht, ethisch-moralische Zwischeninstanz. Und nein, ich habe gerade gesagt, Tante ist wieder da, ich habe gerade gesagt, ich würde nicht die Pille von Neo nehmen. Ich würde die andere nehmen, weil ich nicht bereit bin, für viele Menschen einfach Dinge kaputt zu machen. So. Und jetzt kannst du sagen, welche Pille du nehmen würdest.
Ich hätte die auch genommen.
Welche?
Die, wo es hübsch ist.
Die, wo es hübsch
ist. Neo ist ein Asshole. Also um noch zu deiner Frage zurückzukommen.
Ja.
Ich habe zu dieser Geschichte, die ist aus vielen Ebenen sehr spannend. Erstens, weil sie natürlich auch die komplette intellektuelle Bankrotterklärung dieses ganzen Valleys ist, wie es ja schon seit längerem, also es gibt ja diese Singularity University und irgendwann laden wir unsere Gehirne alle auf irgendwelche kompletter Bullshit, was da geredet wird, wird auch viel Geld verbrannt und so weiter. Von daher ist es eine tolle Illustration, dass dieser neoliberale Gedanke, dass der Markt und der freie Markt irgendwie effizient ist, wird da an der Stelle schön kaputt gemacht. Weil es wird gezeigt, wenn man halt Leuten viel, viel Geld in die Hand gibt, machen die halt auch Scheiße damit. Da wird nichts effizient durch, da wird auch nichts besser durch, die machen halt irgendwelchen Käse. Und klar, wenn ich heute Philosoph wäre und als Philosoph Geld zu bekommen, ist immer schwierig, dann würde ich halt auch zu so einer Person gehen, die mehr Geld als Verstand hat und sagen so, hier, komm, Matrix hast du gesehen, ne, war geil, ne, hier, kann ich dir beweisen, dass das stimmt, gib mal Geld her. Und dann kriegst du halt Geld und dann machst du halt irgendwelchen Mumpitz da. Aber das ist inhaltlich durch auf die Art und Weise, wie sie darüber berichten, und natürlich sind auch teilweise die Darstellungen in irgendwelchen Populärmagazinen vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr simplifizierend, aber das, was sie da tun, ist letzten Endes innerlich wertlos. Also natürlich ist Erkenntnis nicht wertlos und ich stimme dir völlig zu, solche Forschungen zu verbieten aus absurden Ideen, weil dann könnte der Rechner abstürzen, ist völliger Humbug, dann kannst du ja jede Forschung unterbinden, weil vielleicht ist, wenn du 3 Flaschen Mate am Tag trinkst, vielleicht bricht dann auch der Rechner zusammen, man weiß es ja nicht. Also von daher, das ist natürlich eine dumme Idee, fasst nichts an, alles muss so bleiben, wie es ist, dann ist ja auch alles schön. Aber nicht mal in Matrix kannst du ja feststellen, dass die Leute dann in der wahren Welt sind.
das wäre nochmal zur Matrix-Trilogie, müssten wir uns auch mal
Inception, treffen. Ne? Auch ähnliches Thema.
Ja, ganz genau. Also von daher die Idee, dass dann jetzt irgendwie bewiesen werden könnte, dass man in die wirklichere Welt kommt und dann kann man da dasselbe Spiel ja nochmal spielen, das führt halt zu nichts. Deshalb ist ja auch diese Neo-Figur, finde ich, so hochproblematisch. Da setzt sich halt eine Person hin oder dann noch irgendwie die Stafetten da drumrum, aber letztendlich so eine Person entscheidet, wie man das kaputt, weil Natürlichkeit so ungefähr. Wenn man darüber nachdenkt, was Glück oder sowas sein soll und irgendwie muss man sich, finde ich, oder man sollte sich vielleicht am Glück von Menschen oder an der Maximierung von irgendwie Glück, wie auch immer man es definieren möchte, ausrichten, sonst macht man vielleicht auch was falsch in seinem Leben. Dann muss man sich halt die Frage stellen, warum sind Menschen glücklicher, wenn sie nichts zu essen haben, außer so Schlamm und zu schlechter Techno-Musik rumtanzen müssen, anstelle in einer Welt zu leben, wo es Internet gibt und Biberbrüder, Zeichentrickserien und Mate. Also letzten Endes ist diese Entscheidung für andere zu treffen und sie da ja auch nicht zu involvieren. Also die Leute in der Matrix haben da ja keine Agency. Die können dann entweder bei uns mitmachen, dann dürfen die es auch mit kaputt hauen oder die können halt warten, bis wir es kaputt gehauen haben. Also sie haben ja keine, es wird ja nicht abgestimmt, was man da tun möchte. Von daher, ich hätte auch gesagt, man bleibt in der Matrix, wenn du raus willst, macht das viel Spaß. Viel Spaß beim Techno-Tanzen, aber das für andere zu fordern, ist völlig absurd. Aber das soll da halt offensichtlich in so einer...
Na, da ist ja auch Matrix stehen geblieben, weil in der zweiten Folge war ja...
Die zweite Folge?
Matrix.
Das ist, eine Scherzfrage. Ja, ich weiß, dass es existiert, aber es darf nicht existieren.
Nein. Wir sind uns einig, das ist der schlechteste Film aller Zeiten, Matrix 2.
Nein, das ist der dritte Teil ist der schlechteste.
Ah ja, okay. Ja, der dritte mit dieser Jesus-Geschichte, das ist ganz
schlimm. Aber das war da im zweiten Teil, diese Predigt von
Im zweiten Teil gibt es die tolle Verfolgungsjagd mit den Ducati.
Och, deswegen gehst aber auch auf ganz einfache Schlüsselreize. Ja, so. Ja, da ist deswegen, Ducati.
Deswegen dachte ich, hättest du auch Dark City vorgestellt, weil da so viele schöne alte Autos rumfahren für mich.
Da können wir nochmal kurz gucken. Du hast einen neuen Podcast, haben wir letztes Mal schon mal angekündigt, ja. Oder du. Es gibt einen Kfz-Podcast, kann man das so nennen?
Nein, der nennt sich Automotive. Das ist ein Podcast über radzentrierte Lebensaspekte. Da hast du dich beim letzten Mal total spontan so weggeschmissen. Das fand ich schön und zwar auch komplett entlarvend, weil du das die Lächerlichkeit dieses bisschen hohle Pathos offensichtlich, dass da eine Ironie mit dahinter steckt. Ich glaube, das kommt dann später schon mal, wenn man das mal sich anhört, raus. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man einfach ein bisschen gerade so ein kleines Medium wie der Podcast, das ist so eine Mücke. Und wenn die sich so ein bisschen so elefantös gibt, dann, ich finde, das darf ein Podcast.
Muss ja doch.
Ja, also wenn das jetzt eine Show im Fernsehen wäre, dürfte die nicht so heißen, das ist klar. Und ich habe gerade letzte Woche eine 3,5 Stunden Folge beshownoted, was 7 Stunden gedauert hat und ein großer Spaß war. Wir haben mit einer extrem kundigen Fachfrau sehr viele, eigentlich gemerkt, dass wir gar nichts wissen zum Thema Motorradfahren, weil dort noch alles unbekanntes Terrain ist. Und es gibt momentan öffentlich nur die Nullnummer. Wir haben also jetzt diese erste Folge schon fertig, aber wir müssen noch so ein paar Sachen einstellen. Das kommt so in den nächsten Tagen, also jeweils noch im November. Ja, schön, dass du das nochmal gedroppt hast. Danke. Ich wollte nur noch zu diesem Matrix Reloaded, wollte ich nochmal einen Punkt sagen, wo ich gedacht habe, da hätten sie das Ding echt auf ein neues Niveau heben können. Weil das Neo in der rein simulierten Welt auf einmal auch sowas wie Root-Rechte bekommt und dass die Welt quasi in Real-Time ändern kann, das ist ja glaubhaft. Komisch nur, dass er in der realen Welt dieselben Fähigkeiten hat. sodass für mich doch eher klar ist, dass wenn er diese Fähigkeiten auch in der realen Welt hat, dass diese reale Welt nur ein weiterer Level einer imaginierten Maschinenwelt ist. Das heißt, wir sind in so einer Puppe, in der Puppe, in der Puppe.
Muss es doch sogar. Es wird doch an der Stelle gesagt, wir haben das früher für euch ganz perfekt gemacht und habt ihr rebelliert, weil ihr wollt das nicht perfekt.
Ja.
Und dann haben wir es schlechter gemacht.
Ja.
Und jetzt ist draußen ist noch schlechter, damit ihr noch weniger rebelliert sozusagen. Ja, ja. Also hätte man weiterspinnen müssen, wenn man irgendwas zu sagen gehabt hätte.
Genau, genau. Ich glaube, da war einfach das Hollywood-System, wir meinen, was wir sagen und was wir zeigen in dieser Blockbuster-Welt, das ist, glaube ich, ein ehernes Gesetz. Und das ist eher nur so im Außenseiter-Independent-Bereich wie bei The Usual Suspects, dass du einen ganzen Film drehst und am Ende merkst du, alles, was du gesehen hast, hat nie stattgefunden. Das ist eine absolute filmische Ausnahme, dass ein Film sich quasi am Ende, ja, Fight Club auch noch, genau.
Aber ist ja auch independent.
Nein, nein. Ja, also das ist schon.
Es war dann Kultklassiker und wurde dann groß, aber eigentlich glaube ich nicht, dass es so geplant war.
Ja, aber wenn, ich meine, damals war der Brad Pitt auch schon ein bisschen bekannter.
Und ja, wobei.
Er hatte doch bei 12 Monkeys auch schon mitgespielt gehabt.
Ja, aber er hat auch bei Snatch mitgespielt, ne? Da war er auch schon bekannt. Und
ja,
Snatch
spielt ja gerne auch mal so
ja,
das klassische Winkelspiel.
Ja. Ich hatte noch eine. Ach so, ihr beiden, ihr sprecht, also als ich euch eben beide gehört habe hinsichtlich, welche Pille nehmen wir denn nun, kamt ihr mir vor wie so die Kirchenfürsten im Spanien des frühen 16. Jahrhunderts, die gesagt haben, also wie soll denn ein Leben für die Massen ohne Religion aussehen? Lieber Philosoph, dass du und ich als Kardinal uns eine Welt ohne Gott natürlich vorstellen können und wir darin auch glücklich werden in unseren Büchern. Aber wie willst du das dem armen Bauern mit seiner Lebenserwartung von 32 Jahren denn zumuten, wenn wir ihm diese ganzen Aspekte eines sinnvollen Lebens zu dem sowieso schon so mageren Grundexistenz ihm auch noch wegnehmen, abgesehen davon, dass sie uns die Bude einrennen und auch nicht schön ist. Man mit einer erkennbar von mit hiesigen, also nicht transzendenten und dadurch durch uns Menschen zu hinterschauenden Kulissen Welt, dass man nicht hinter die Kulissen schauen will, das ist für mich, das mag ein Teil der Menschen so sehen und ich habe auch nichts dagegen, zurückzutreten, also ich würde schon mal hinter die Kulissen schauen und sagen, ach, aber die Illusionsmaschine ist doch schon schöner. Und ich glaube, das ist doch auch das Geheimnis von jedem guten Making-of zu jedem Film, dass man eigentlich beide Seiten sehen will und sich dann umso mit noch größerem Genuss wieder in die Illusion begeben kann. Aber dass man das, was man verstandesmäßig als Mensch, als aufklären kann und erkennen kann, dass dieser Weg gegangen wird und ihn zu verhindern ist, wie Wasser zu stauen, ist meine Meinung.
Also wir haben, glaube ich, auch beide nicht gesagt und gemeint, dass man nicht hinter die Kulissen schauen soll. Der Vorwurf an Neo ist, dass Neo kaputt macht. Also es gibt halt einen Unterschied zwischen hinter die Kulissen schauen und für alle kaputt machen. Das ist der große Unterschied. Und ich habe tatsächlich aber auch vorhin drüber nachgedacht, hätte ich Galileo gesagt, nee, sag mal nicht, dass die Erde rund ist, sondern eine Scheibe. Der hat aber nicht Lebensumstände zerrissen und kaputt gemacht. Der hat nicht beschlossen, ich zerschlag das jetzt alles, weil es ist wichtiger, dass wir in der anderen Welt. Die Sonne ist trotzdem warm, ja, auch wenn die Erde rund ist. Also da muss man dann schon genau gucken. Und wenn du sagst, wir erinnern dich jetzt daran, dass wir sozusagen Religion in gewisser Weise wie Religionsvertreter auftreten. Was ist das denn anderes als Religion in Matrix zu denken, da draußen gibt es einen Erbauer? Also das ist ja dann nur die andere Seite der Religion.
Ja, ich wollte jetzt auch eher auf diese Idee von Musk oder quasi diese Antithese, die gesagt wird, in dem Moment, stellt die Maschine ihre Tätigkeit ein in dem Moment, wo einer der Entitäten, die von ihr erzeugt werden, die Wahrheit hinter der Maschine erkennt, weil, ja, warum erstmal, warum eigentlich? Und das ist ja auch nicht unbedingt geboten, das kann ja auch ein Quest sein zum wahren, schönen, guten. Ja, also es ist doch.
Aber die ganze Zeit
in religiösen
Dingern. Ja, du redest gerade von Quest, von da draußen gibt es vielleicht einen Erbauer. Also dann kannst du uns ja nicht sozusagen den Vorwurf machen, ihr argumentiert jetzt hier so religiös, weil vielleicht.
Ja, der Vorwurf war ja eher ein Vorwurf, dass wir in einer Machtposition sind und uns da irgendwie erhabener fühlen. Da ging es ja, es war ja kein religiöses Argument, sondern die Kirche in Spanien zu der Zeit war halt eher in der Machtposition, hat bestimmte Strukturen genutzt, um Macht über Leute auszunutzen. Und es gab dann halt irgendwie Religion noch als, wir geben es euch, weil es ein bisschen nett ist dazu sozusagen, damit es sich besser anfühlt, was ihr, die Unterdrückung, die ihr ja auch durch uns erfahrt. Ich hätte die andere Pille aus dem einfachen Grund genommen, dass ich keinen Sinn darin, also in Matrix jetzt dargestellt, du kannst halt raus und dann bist du auch komplett raus. Du kannst nicht wieder rein, du kannst nicht auch, bedeutet auch, du kannst mit den anderen Menschen nicht interagieren, die andere Entscheidungen treffen. Du bist halt raus.
Bis auf diesen Verräter, der in so einer Zwischenwelt ja nochmal reflektieren kann über seine Entscheidung.
Genau, aber das ist zu dem Zeitpunkt nicht verhandelt. Zu dem Zeitpunkt ist, du trennst die Verbindung zu allem Sozialen, was du kennst, auf und du kannst halt mit, mal gucken, wer sich auch entschieden hat, sich von der Welt zu verabschieden, mit denen kannst du jetzt rumhängen. Oder du kannst halt weiter mit der Welt aus Menschen, die du kennst und die dir wichtig sind.
Aber vergiss mal die Matrix. Geh mal wirklich hin zu einem Erkenntnis. Eigentlich geht es hier um Metaphysik. Mhm. Und eigentlich erweitern wir immer oder wir jede physikalische Erkenntnis verschiebt die Grenze zur Metaphysik weiter weg. Weil in dem Moment, wo wir mit unseren vernunftsmäßigen Instrumenten Dinge verstehen und benennen und in Gesetzmäßigkeiten in irgendeiner Form da Regeln hineinbringen, ist es nicht mehr metaphysisch, also über unseren Verstand und irgendwo in dieser göttlichen Sphäre schwimmt. Wenn diese Diskussion jetzt hier stattfindet als eine Emulation von in der natürlichen Welt laufenden Prozessoren, wo wir aber als nicht mehr gespielte Charaktere nicht mehr wissen, dass wir von einem Programm irgendwann mal so in diese künstliche Welt hineingeschubst worden sind, dann würde ja die Erkenntnis, dass wir in einer solchen sind, auch nur bedeuten, dass wir die Grenzen der Metaphysik um eine weitere ziemlich entscheidende Stufe nach außen verlegen, nämlich wir würden mal gucken, was sind denn das eigentlich für Mechanismen, auf denen wir laufen? Das ist dieselbe Frage hinsichtlich, wie wird die Information übertragen in der Vererbung, wie ist die Körperchemie, wie ist die dahinterstehende Physik, die Elementarteilchen, Stringtheorie, bis hin zu hier der CERN-Geschichte mit der Angst auf einmal, dass bestimmte Mikro- oder Nano-Blackholes auftauchen könnten. Und mir scheint dieselbe Befürchtung zu sein, wenn wir aus irgendwelchen Gründen auf einmal merken, könnten dieser künstliche Apparat, der unsere natürliche Welt emuliert, müsste jetzt komme ich doch nochmal zur Matrix zurück, so ein Déjà-vu haben, irgendwelche kleine nicht perfekten Elemente, weil ich glaube, da könnten wir uns einig sein, eine komplett perfekte Welt, die auf all diesen Ebenen gebaut ist, die hätte für sich schon so eine Göttlichkeit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und irgendwo müsste diese Geschichte an ihre Grenzen kommen. Und wenn wir diese Grenzen in Kategorien fassen könnten, könnten wir uns unter Umständen überlegen, quasi auch hinter die Kulissen zu blicken, indem wir sie an bestimmten Elementen aushebeln. Und dieses Aushebeln wird schon gesagt, dass dann diese Welt zusammenbrechen würde. Und in diesem Artikel, in diesem Essay wird aus quasi diesem Can-Do und neoliberalen Ermächtigungsgeist quasi vorgeworfen, dass diese egoistischen, selbstsüchtigen Billionäre quasi sich als Neos verstehen, die dann uns als verlassen, um sich dann hochzuladen in die echtere und wie auch immer Welt. Das ist aber ein Vorwurf, der erstmal total erstmal wollen, geht es nur um Erkenntnis. Also wenn ich irgendwelche Erkenntnis hätte, dass ich in so einer von anderen, mir nicht nachvollziehbaren Entitäten, gesetzten Welt leben würde, würde ich mich, der sich quasi emanzipiert hat von der Religion mit ihren Gesetztheiten, würde ich sagen, na also wenn ich mich schon von einer von dieser Wahnvorstellung, die immerhin noch so sympathisch ist, dass sie eine allmächtige Instanz aufbaut, da werde ich mich doch nicht von dem Wahnsystem eines offenkundig mit menschlichen, verstandesmäßigen und vielleicht auch experimentellen Instrumenten zu hinterfragenden Instanz erst recht nicht bremsen lassen. Und dann würde ich schauen, was steckt denn hinter diesen, was ist das für eine Theaterweltmaschine, auf deren Bühne wir rumlaufen? Das würde mich interessieren.
Es ist ja ein Unterschied zwischen mich würde irgendwas interessieren und Gedankenspiele kann man alle ja auch machen. Ich glaube, das Schlüsselwort, das ich hier auch mehrfach benutze, ist echt. Also wir sind hier in der Simulation vielleicht, sagt halt Elon Musk.
Ja.
Und wir müssen jetzt das Echte finden, weil das ist ja, das ist so, was die Grünen ja auch immer denken. So, man muss irgendwie das Echte und das Natürliche und nicht irgendwelche abstrakten Dinge. Das ist so die Manfred Spitzer Argumentation. Die Leute sollen nicht auf Telefon rumtippen, sondern müssen irgendwie direkt lutschen. Ja, aber das sind
philosophisch komplett andere Kategorien, über die wir jetzt hier sprechen.
Die Frage ist doch, du hast einen Verstand, offensichtlich. Ja. Und der beschäftigt sich irgendwie mit diesen Dingen um dich herum, mit diesem Aufnahmegerät und mit uns und mit Konzepten und wie auch immer. Du hast aber sowieso nie Zugriff auf die reale Welt. Nichts, was du hast, hat mit der realen Welt zu tun. Grundsätzlich kann es nicht, weil dein Geist nicht mit der realen Welt interagieren kann. Es ist nicht möglich, das zu tun. Du bist ja immer medial vermittelt. Das ist das, was man auch bei Descartes dann sah, mit alles, was er am Ende noch hat, ist, ich zweifle. Das kann ich, das habe ich, das ist nämlich in meinem Geist. Alles andere ist irgendwo anders und vermittelt an der Stelle. Und jetzt von der Warte aus dann sagen, ja gut, ja, ich lebe halt in dieser vermittelten Welt und die ist ja vielleicht eine Simulation, für was es eigentlich keine sinnvollen Indikationen gibt. Es gibt nichts, wo man sagt, stimmt, hier ist irgendwas, das knirscht so.
Außer einer etwas, ich sag mal, sehr optimistischen Extrapolation des Mooreschen Gesetzes unter der
entstehenden. Ja, aber das ist ja kein, es heißt Mooresches Gesetz, das ist halt kein Gesetz.
Es ist eine Momentaufnahme einer Entwicklung, genau. Die sich in welche Richtung auch immer, also Singularität und so, da hast du es ja schon benannt. Aber ich sehe da ein grundsätzlich anderes Durchbrechen zu einer Echtheit, als was du jetzt bei den Grünen oder Authentizität und zurück zur Natur und so. Das bewegt sich ja alles innerhalb dieses gesetzten Rahmens, ja, den wir Welt und Universum nennen. Aber dass dieser gesamte Universum wiederum nur eine Installation ist, einer irgendwie gearteten Hardware und Software und Algorithmen, Maschine, die aber eben nicht transzendent ist, sondern die nach bestimmten, die verbraucht auch Energie. Irgendwas wird da sein und von daher finde ich, gehört es einfach, da sollte es jetzt nicht nur als Gedankenexperiment, sondern so sollte es irgendwelche Indizien dafür geben. Und ich fände auch danach zu suchen genauso gut und wichtig, irgendwie irgendwelche Higgs oder sonstige Teilchen mal zu untersuchen oder dunkle Materie oder so. Ich glaube das Ganze auch nicht. Aber ich finde es als fantastische Idee, kommt es mir ein bisschen für so Hohlwelttheorien. Ja? Mhm. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn man sagt, einfach mal, dann bohrt halt mal und schaut mal, auf die andere Seite kommt. Und jetzt kommt mir das so ein bisschen vor, als würde jemand sagen, ja, aber wenn ihr ein Loch so tief reinbohrt, ja, dann explodiert die Welt. Ja? So, und deswegen dürft ihr das nicht machen.
Nee, das ist nicht das Argument.
So habe ich das Argument gelesen.
Mein Argument, also
das von diesem Mensch, nicht okay. Deins, sondern von dass er quasi
das ist kompletter Bullshit.
Ja.
Das ist Käse, weil dann, wie ich sagte, dann gibt es überhaupt keinen Fortschritt mehr, weil du dann nichts mehr forschen darfst.
Genau, genau.
Der Vorwurf, den man den diesen Valley, wir beweisen jetzt die Simulationsgeschichte, die man da macht. Wir haben nicht beliebig viele Ressourcen.
Ja.
Ob das hier eine Simulation ist oder nicht, ist erstmal egal und macht auch weitgehend keinen Unterschied für die Menschen in der Form. Wir haben beschränkt Ressourcen und wir haben signifikante, wirkliche Probleme hier rumliegen, auf die wir Ressourcen werfen könnten. Keine Ahnung, Global Warming, Armut, Menschen sterben an heilbaren Krankheiten. Eimerweise, such dir was aus. Du kannst dich den ganzen Tag mit richtigen Sachen beschäftigen und dann sitzt da halt irgendjemand, der gelangweilt mal irgendwie halb bekifft Matrix geguckt und sagt, Dude, hier, ich kipp da jetzt mal Geld hin. Das ist, ich finde das obszön und unmenschlich auf einem Niveau, das mir schlecht wird. Ich kann mich deshalb so empören.
Weil aber dann kannst du dich aber auch über alle anderen Geisteswissenschaften empören, die sich gerade nicht mit dem Klimawandel auseinandersetzen, sondern sich mit Arno Schmidt und seinen Satzkonstruktionen oder seiner merkwürdigen doppelten Rechtschreibspielereien abgeben. Also
es gibt ja nicht nur direkt Nützliches. Mhm. Also ich wäre jetzt niemand, der sagt, alle müssen MINT machen und Ingenieure. Ja. Es gibt diverse Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Und selbstverständlich, es gibt Literatur und das hat alles auch Wert. Wir erkennen ja durch Literatur auch uns selber, wir verstehen uns selber. Es ist alles absolut wichtig. Aber gerade wenn man sich aufstellt wie das Valley, als wir sind, die kommen ja aus dieser Ingenieursdenke, wir lösen jetzt Probleme, wir erkennen die und dann disrupten wir irgendwas und dann lösen wir Probleme. Und jetzt nehmen wir halt dieses ganze Geld, was wir so gesammelt haben, und die haben ja halt, da stehen einfach absurde Mengen an Ressourcen, die sonst Staaten maximal noch zur Verfügung haben, stehen da Einzelpersonen zur Verfügung. Und was sie halt damit machen, wenn wir sagen würden, ich nehme halt jetzt jedes Jahr eine Milliarde von meinem Geld oder was auch immer und ich verteile das nach dem folgenden Schlüssel, hier ein bisschen was an die Literaturwissenschaftler und ein bisschen was hier und ein bisschen was dahin. Da kann man über vieles reden, aber da wird halt einfach geballt Geld gesammelt und die werben ja auch untereinander und man baut da Strukturen auf für so absurde, eigentlich religiöse, techno-religiöse Weltkonstruktionen, die ja jetzt gebaut werden müssen. Und wenn eine massive Elite, die sich an vielen Stellen der Kontrolle ihrer Macht entzieht, anfängt, Ressourcen, die sie sich auf teilweise sehr zweifelhafte Art und Weise zu eigen gemacht hat, drauf zu werfen, weirde religiöse Strukturen aufzubauen, am besten auch noch als Machtbasis, denn es wird ja auch diese Singularity University, was da rauskommt, das sind religiöse Texte, die dann von irgendwelchen Cyborg-Menschen oder sowas dann runter auf die Leute gebracht werden, dann ist das ein Problem. Wenn jetzt jemand anfangen würde, eine katholische Kirche aus dem Nichts aufzubauen, dann würdest du auch denken, sag mal, Digga, brennst du oder was? Und genau das ist der Vorwurf, den man den Leuten an der Stelle machen muss. Und deshalb ist das problematisch. Da wird ein Machtinstrument gebaut. Und wenn es jetzt wirklich, wenn wir irgendeinen ernsthaften Indikator hätten, dann greift der normale wissenschaftliche Prozess, da muss man auch nicht irgendwie irgendwelchen komischen halbseidenen Leuten Geld rüberwerfen und so weiter, dann hat man den normalen wissenschaftlichen Prozess und dann läuft der.
Ja.
Wir machen auch diese ganze, ich verstehe Physik ja nicht, ich habe das nach der 10 abgewählt, weil es zu komplex ist für mich, aber völlig okay, CERN macht da irgendwelche Analysen, die sind wichtig, um zu verstehen, wie Dinge funktionieren, weil Grundlagenforschung, häufig sieht man gar nicht, was man damit später machen kann, aber irgendwann kann man damit tolle Sachen machen.
Genau.
Das ist absolut wichtig und das soll man auch stattfinden lassen, aber eben nicht auf diese Art und Weise. Ich finde, da kann man halt Leuten, die ja sonst auch immer nur über, wir machen das alles effizienter, wir machen das besser, wir verbessern das Leben der Menschen dadurch, dass sie jetzt für Hungerlöhne Überdriver sein können. Diesen Leuten muss man dann auch einen Vorwurf machen.
Ja.
Das ist das klassische Speaking Truth to Power. Man muss da Leuten sagen, nein, das ist Bullshit, was du da hier machst. Und dann nicht noch diesen, ja, Elon Musk, das ist wie Tony Stark, he's so dreamy. Man arbeitet da halt einer sich ökonomisch basierenden Machtstruktur zu und wenn man halt auch noch deren Bullshit nicht mehr hinterfragt, dann hat man es halt komplett gekauft.
Aber ich sehe jetzt gerade jetzt mal diese Figur Elon Musk, die ja wirklich ein bisschen was Comichaftes hat, was er alles anbietet. Wenn er wirklich diesen Gedanken so ernsthaft anhängt und extrem viele Ressourcen darauf schmeißt oder schmeißen würde, ich habe das jetzt nicht genau durchschaut, dann schießt er sich ja in sein Knie mit seinen Marsplänen, mit seinem Tesla, mit seinem Hyperloop und allen anderen, weil dann könnte er ja erstmal diese grundsätzliche Frage, wenn er diese Weltmaschine quasi entdecken würde, könnte er dann ja auch sagen, Moment, dann können wir ja ein bisschen an dieser Weltmaschine verstehen lernen und dann ändern wir die so, dass wir einfach zum Mars hin teleportieren und qua Gedankenkraft ist sofort terraformen oder wir terraformen den Mars perfekt. Bei mir im Büro, im Gemeinschaftsbüro sitzt ein Mensch, der hat eine Planeten-Editor für Computerspiele in Unity 3D entwickelt, weil er gesagt hat, es gibt so viele Leute, die immer wieder so Handelssysteme brauchen und dafür Planeten und dann bauen die sich immer ihre eigenen Planeten. Ich baue ihnen jetzt die Metamaschine, mit denen diese Planeten hat. Also so ein Modul müsste dann ja auch quasi in der Weltmaschine irgendwie drin sein, dass man dann quasi sagt, hier ändern wir ein paar Dinge und dann könnte man ja auch alle anderen Probleme der Welt durch bestimmte Parameter fixen und das wäre dann ja auch irgendwie ein ethisches Programm, dann müsste er sein Raketensystem ja gar nicht machen.
Okay, ja, dann Elon Musk findet das, er findet das Modul und er schafft auch irgendwie Zugang, irgendjemand hackt ihm da dann einen Zugang rein und jetzt kann Elon Musk die Physik der Welt umbauen, damit er schneller zum Mars fliegen kann. Darf er das entscheiden?
Na, erstmal muss niemand mehr zum Mars fliegen, wenn er diese Weltmaschine hat. Er müsste dann eher gucken, in welcher Welt ist eigentlich diese Weltmaschine wiederum angelegt und müsste man nicht eine zweite Weltmaschine erfinden, um die Gefahr, dass die erste Weltmaschine, also das ist ja sein Argument, er sagt ja, wir Menschen auf dieser brüchigen Erde, ich meine, das ist ein Feuerball mit einer hauchdünnen Kruste drüber, den würde kein echter Ingenieur zertifiziert bekommen.
Ja. Also den TÜV darfst du nicht drauf gucken lassen.
Genau. Also von daher aus so einer Ingenieurssicht macht es Sinn, ein etwas planbares zweites Habitat aufzusetzen und das scheint mir so ein bisschen der auch anthropologisch oder humanistisch für mich nachvollziehbare Gedankengang zu sein, dass man sagt, wir als Spezies verbessern unsere Chancen, dauerhaft oder länger in diesem bisher recht leeren Weltall zu existieren, indem wir nicht alle Eier in ein Nest legen. So, und von daher muss Elon Musk, selbst wenn er dieser Ideologie anhängig ist, natürlich immer darauf gefasst sein, dass seine Hypothese mit der Weltmaschine, so nenne ich die jetzt mal, nicht stimmt und dass der Mars echt ist. Und deswegen ist es halt das nächste Ziel, um gewissermaßen innerhalb dieses bestehenden Systems rational zu handeln und Risiko zu mindern. Aber natürlich, wenn ich zu einem gewissen Punkt auch an die Möglichkeit einer solchen Matrix-Geschichte glaube, hier hielt ich es auch für statthaft, zumindest 1-2% meines frei verfügbaren Billionärseinkommens auch dorthin fließen zu lassen, um mal zu gucken, lasst uns, weil dahinter steht doch letztlich, dass man selber erstmal Simulationssysteme baut, um zu gucken, ob nicht irgendwann mal zwischen den simulierten Universen, die wir mit unserer jetzigen Computerkraft bauen und den für uns durch andere Instrumentarien wahrgenommenen Weltwahrnehmung zu gucken, ob es da Homologien gibt oder ob sich gewissermaßen dieselben Fnords einspielen. Das heißt, in der simulierten Welt entwickeln sich auf einmal bestimmte Gesetzmäßigkeiten genauso, wie wir sie auf einmal in der erfahrbaren Welt der in Anführungsstrichen echten Welt sehen, dass man sagt, Mensch, das wäre vielleicht gar nicht das oder jenes Naturgesetz gibt es nur deswegen, weil entsprechend diese Welt auf Basis eines Simulationsprogramms läuft. Das wäre mal so ein starker erster Indiz und dann würde man versuchen, was könnte man jetzt tun, um da herauszukommen. Von Stanislaw Lem gibt es eine wunderbare Geschichte, wo die zwei in den Robotermärchen, wo sie ganz auf so quasi eben so petrischalenartige Simulationsmodelle mit ganz vielen Zivilisationen machen und dann gucken sie sich natürlich immer an, was diese Zivilisationen da in ihren jeweiligen Welten machen und einmal guckt dann Klapautius, glaube ich, durch sein Beobachtungsinstrument und dann hat er einen starken Impuls, weil die eine Zivilisation hat nämlich eine Laserkanone gebaut, um ihn quasi dem Schöpfer ins Auge zu schießen und die wird dann natürlich eingestampft.
Also das Problem an der Stelle ist ja, aber nur jetzt sagst, okay, wir bauen Simulationen und gucken, welche Pattern da entstehen und ob wir da irgendwas draus sehen können und ableiten können. Die Simulationen bauen ja wieder wir und das ist wieder, Big Data löst alle unsere Probleme, wir schmeißen halt Data und dann statistische Methoden drauf und dann sagt uns das alles Mögliche. Da steckt aber einfach eine Art und Weise, wie wir die Daten ausgewählt haben und wie wir Methoden anwenden, ist menschliches Denken drin. Das heißt, wenn wir eine Simulation der Welt bauen, dann funktioniert die so, wie wir die Welt verstehen.
Weil die schon vorher kontaminiert ist durch unsere Beschränktheit.
Das ist alles tainted, das heißt, wir lesen daraus, was wir analysieren unseren Verstand.
Aber das wäre ja genau der Hinweis, vielleicht bin ich jetzt ja auch ein Principio Principi, dass man sagen würde, auch diese Weltmaschine hätte ja auch diese Kontamination, weil sie ja nicht von einem perfekten Schöpfer, sondern in irgendeiner Form ist sie vielleicht von einer schon weit fortgeschrittenen, aber letztlich innerweltlichen Instanz gebaut worden. Die haben diese Maschinen gesetzt und dann wären sie aber auch letztlich, hätten sie dieselben menschlichen Schwächen.
Nee, das wäre nur, wenn Menschen sie gebaut hätten. Die hätten ja andere Schwächen, weil sie ja wahrscheinlich anders wären als wir. Und ob wir die noch erkennen können als Schwächen, ist auch wieder eine Frage. Also ich glaube nicht, dass man an der Stelle ernsthaft Erkenntnis generieren kann.
Also ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich mir mit meinem Science-Fiction-Wissen vorstellen könnte, was wir rausfinden mit unseren Mitteln, also was wir für Indikatoren dafür bekommen könnten, dass wir eine Simulation sind. Mir ist jetzt einfach eine Sache eingefallen, die ich zumindest schlüssig fände. Wir bewegen uns weiter in den Weltraum hinein, unsere Beobachtungsinstrumente werden mehr, wir schicken Sonden nach außen und so weiter. Und die Maschine, aber die uns simuliert, verfügt nur über eine gewisse Rechenkapazität, weil, was im Moment auffällig ist, wir gucken in den Weltraum und können wenig sehen, aber das, was wir sehen, sind immer so Gesteinsbrocken. So, und die Frage ist, sind das einfach nur Gesteinsbrocken, weil sie so sind, oder sind das Gesteinsbrocken, weil halt auch einfach die Rechenkapazität zu Ende ist? Also weil man kann halt nicht beliebig viele Welten simulieren. Und wann ist der Punkt, wo die Frames anfangen zu ruckeln? Ja, also sozusagen, wo wir anfangen, so viel zu beobachten, so viel sichtbar machen, dass plötzlich die Maschine immer mehr simulieren müsste und wo man eben plötzlich an dieses Ende der Rechenkapazität kommt. Das wäre jetzt, wo ich sage, okay, das wäre jetzt, wenn ich das lesen würde in einem Science-Fiction-Roman, würde ich sagen, okay, das klingt irgendwie nachvollziehbar, dass das der Punkt ist, an dem das umswitcht. Und eine andere Geschichte, ich habe letztes Mal schon mal einen Science-Fiction-Roman geguckt und wusste nicht, wie der heißt. Und deswegen, ich habe eben nochmal nachgeguckt, den ich gerade gelesen habe von Philip Peterson, Paradox. Und da geht es genau um so eine Geschichte, dass die Menschen, ich will jetzt nicht so viel spoilen, weil es auch immer spannend zu lesen ist, aber dass man plötzlich feststellt, da ist noch was und nichts ist so richtig, wie es scheint. Wobei die Geschichte, deswegen ich auch nochmal featuren, so spannend ist, weil da geht es eben nicht darum, es ist alles simuliert, sondern es ist so eine Mischung aus Simulation und Nicht-Simulation. Und das ist ja auch eine Fragestellung. Also letztens gab es eine, finde ich, eine ernstzunehmendere Nachricht. Ich weiß nicht, ob wir hier darüber gesprochen haben, dass man guckt, ob Sterne verschwinden am Sternenhimmel. Mit der Erklärung,
mit den Dyson-Sphären,
ja, dass man sagt, das wäre die Energiequelle überhaupt, dass man Sonnen halt umhüllt. Und das klingt ja total abgefahren, man guckt jetzt, ob Sonnen verschwinden, aber der Aufwand dafür ist relativ gering, alte Karten durchzugucken und neue und zu gucken, fehlen da plötzlich Sonnen, dann sind die vielleicht umhüllt worden. Und das ist dann was, wo ich nachvollziehen kann, dann die Forschung. Ja,
da gibt es aber auch ein klares Modell, gibt ein physikalisches Modell für eine Dyson-Sphäre, man hat einfache Methoden, um das aufzunehmen. Das ist normaler Wissenschaft. Also man hat eine Theorie und man kann halt gucken, ob es dafür Indikatoren gibt.
Und da immer blaue Pille. Ja, also auch das ist die wissenschaftliche Blaue. Ich glaube übrigens, es war die blaue Pille, die Neopille. Einfach weil blau, glaube ich, für Wissenschaft steht, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Take the blue pill. Ach, bestimmt, ich glaube, es ist take the blue pill. Jedenfalls das. Also diese Art von Wissenschaft finde ich absolut nachvollziehbar. Und um auch nochmal so zurückzugucken zur Science Fiction, ich finde es halt spannend, dass jetzt Dinge real diskutiert werden oder verrissen werden im Feuilleton, die wir vor 20, 30 Jahren noch als völlig fantastisch wahrgenommen haben und da halt wieder sehen, wie wichtig das eigentlich auch ist, dass diese Diskussionen schon alle schon mal geführt wurden. Weil eigentlich kannst du diesen ganzen Feuilletonisten sagen, so jetzt guckst du mal 30 Jahre Science Fiction und dann hast du diese ganzen Argumentationslinien eigentlich schon durchgespielt. Deswegen glaube ich halt auch, dass diese Science Fiction, von der du vorhin gesagt hast, sie tot ist, immer wieder kommt, weil plötzlich die ganzen Projektionsflächen von damals so nah an der Realität sind, dass es sich lohnt, diese Filme wieder hervorzukramen unter diese Geschichten und Bücher, weil darüber wurde halt eigentlich schon mal das alles geschrieben.
Meine These ist eben, es gibt keine Science Fiction mehr, weil inzwischen alles in einer Art extendierten Gegenwartsliteratur oder Gegenwartsdiskussion verhandelt werden kann. Denn wir sind jetzt wirklich wir sind jetzt in einer fantastischen Science-Fiction-Weltkonstruktion reingekommen über eine ganz alltägliche Diskussion, dass möglicherweise Geschäftsleute aus dem Silicon Valley einer bestimmten fixen Idee anhängig sind. Und du, weil ich jetzt noch gar nicht genauer recherchiert habe, sagst, dass die unter Umständen substanzielle Forschungsmittel von relevanteren Bereichen wegen ihres Spleens quasi abzweigen.
Na, sie zweigen, ich meine, letztendlich ist ja ihr Geld, wo Elon Musk sein Geld reinpackt, ist ja letztendlich, natürlich schafft er auch dadurch, dass er Geld irgendwo hinpackt, schafft er natürlich auch, das zieht ja, wenn irgendwo Geld ist, dann kommt auch mehr Geld dahin.
Ja, aber Eigentum verpflichtet, also das finde ich ja nun...
Genau, das war mein Argument, wenn er halt so viel Geld hat und er natürlich rein formal kann das einsetzen, wie er will, aber natürlich kann man ihm bestimmte Dinge vorwerfen, wenn er damit problematische Dinge tut.
Genau, also da finde bei allem, was ich gegen Putin einzuwenden habe, da hat er ja einfach mal gezeigt, dass der Staat am Ende noch den längeren Hebel hat, indem er seinen Oligarchen einfach gesagt hat, es gibt nur einen Oligarchen und der ist bei mir im Haus. Und wird man sehen, wie das in Amerika funktioniert. Ob sie momentan wollen sie ja dieses freie Spiel des Unternehmertums nicht so weit einschränken, aber es kann durchaus auch sein, dass relativ schnell Dinge kommen, wo sie, was weiß ich, irgendeine Abtreibungsmöglichkeit nur durch eine leichte Konzentrationspille, die das dann sofort, wo die dann die ganzen Pro-Life-Leute dann sagen, dass dieses Medikament oder diese Droge nicht auf den Markt kommt und so weiter. Also da würde ich sagen, das ist noch alles ziemlich, ziemlich spannend. Ich glaube, wir kriegen das auch nicht sofort geregelt.
Ein Gedanke noch dazu. Ja. Ich glaube, der Eindruck, Science Fiction sei tot, kann auch deshalb entstehen, weil natürlich, wie du sagtest, wir leben in der Science Fiction der, ich sage jetzt mal, 70er Jahre oder sowas. Und in den letzten Jahren/Jahrzehnten wurde auch großflächig nicht nur in der Science Fiction vermieden oder verpasst, weiter in die Zukunft mal nachzudenken. Also wenn man sich heute, um es konkret zu machen, heute Parteienlandschaft zum Beispiel in Deutschland anguckt und wir haben halt gerade Probleme, ich arbeite ja im Bereich Automatisierung, also mein Job ist im Prinzip Jobs wegzumachen und selbst wenn neue entstehen nicht die Jobs für die Leute, deren Jobs weggegangen sind. Da muss man jetzt eigentlich Antworten finden als Gesellschaft. Und niemand, nicht mal die Linkspartei ist in der Lage, anders zu denken als, es müssen alle Menschen einen Job haben. Es gibt keine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass wir in vielen Bereichen, die früher Science Fiction verhandelt hätte, wenn man sich Star Trek anguckt, das lief in den 50ern, das ist Weltraumkommunismus. Die haben kein Geld. Die haben kein Unternehmertum in der Form. Das gibt's da nicht. Das ist für die unendlich weit vorne. Und wir haben sowas nicht gebaut. Ich habe in den letzten Monaten viel chinesische Science-Fiction gelesen. Da gibt's das manchmal, aber die erzählen halt auch manchmal ein bisschen anders. Also für mich ist es auch sehr viel Gewöhnung, weil die Muster einfach ein bisschen anders funktionieren. Aber ich glaube, dass gerade im westlichen Bereich die Science-Fiction einfach an der Stelle schon gepennt hat. Also hast du recht, ich glaube nicht, dass Science-Fiction tot ist. Irgendwann kommt jemand und kickstartet das wieder. Also nicht im Sinne von wirft Geld drauf, sondern jemand kommt wieder mit einem Entwurf, der so krass ist, dass es die Leute mitreißt. Aber da ist definitiv in den letzten Jahren sehr wenig passiert. Und dann bewegt man sich wirklich so, ja, da gibt es selbstfahrende Autos, ja, die fahren in Kalifornien rum, das ist unspannend. Und von daher, als versöhnliches Ding, ja, irgendwie, du hast recht, ich glaube nur nicht, dass es da stehen bleiben muss und dass man da, dass da schon was kommen muss. Also, Gregor, das sind mal gute Ideen, du machst einfach mal sowas. Du kickstartest jetzt die Science Fiction wieder.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich hätte noch hinzuzufügen, die Linkspartei kann ja mal Marx lesen, der hat ja relativ eindeutige Aussagen dazu gemacht, was man tun kann, wenn die Produktionsmittel nicht mehr erforderlich machen, dass so viele Menschen arbeiten. Ich glaube, das war bei ihm eher eine Utopie als eine Dystopie.
Ja, ganz ehrlich, das ist die virtuelle Matrix-Welt. Da muss nämlich niemand mehr arbeiten und nix. Das kann man da einfach so hinschalten.
Das Lustige ist, da wir jetzt bei der Zukunft der Arbeit sind, ich bin, glaube ich, diese Woche bei Radio Fritz eingeladen, bei einer Freundin, Caro, die ist ja der Moderatorin. Diese Woche hat die ARD nämlich Themenwoche Zukunft der Arbeit. Und ich werde mit Caro irgendwie eine Sendung lang über Arbeit in Science Fiction und sozusagen reden, weil das war so mein Vorschlag, weil da das ja so ein klassischer Ort, also ein Ort ist, wo drüber nachgedacht wird, wie das mit der Arbeit ist und sehr durchwachsen. Ich bin auch noch an keinem Endpunkt, aber jetzt so Star Trek gibt es irgendwie kein Geld so richtig. Aber es gibt so Jobs, die immer wieder auftauchen, zum Beispiel die Tresenkraft. Ja. Mhm. Also nimm irgendeinen Science-Fiction-Film, hast immer eine Tresenkraft. Ja. Egal wie utopisch, es muss eine Tresenkraft geben. Auch sogar in der Automatenbar gab es ja die Tresenkraft in Dark City. Die
gut, da braucht man es, der muss ja das Ding befüllen. Aber ja. Bei Star Trek gibt es eigentlich ja den, wie heißt das Ding?
Ja, Replikator.
Den Replikator, aber es genau.
Tresenkräfte, oder? Ja. Das ist so, das ist interessant. Ne?
The Human Touch.
The Human Touch. Und ansonsten müssen wir jetzt auch zu unserem Schluss kommen. Wir sind schon weit, weit über der Zeit.
Ich entschuldige mich für alle, die das Unglück haben, das hier hören zu müssen in dieser unendlichen Länge.
Du magst ja lange Podcasts nicht.
Ja, ich mag so ähnlich eine Zahnbehandlung.
Ich fange mal mit meiner Zusammenfassung an. Wir haben lange über Dark City diskutiert und warum es aus Gregors Sicht, glaube ich, eine Unverschämtheit ist, dass dieser Film jemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, während wir beide gar nicht so abgetan waren davon. Es war aber eine gute Diskussion. Ich finde es ja gut, wenn man da so verschiedene Ansichten hat und haben, glaube ich, ziemlich viele andere Science-Fiction-Filme mit angerissen und sind davon ausgehend eigentlich durch diese ganzen Topoi gewandert, die in der Science Fiction verhandelt werden. Die Maschine, sind wir Teil einer Maschine, was ja aber eben nicht nur Science Fiction ist, sondern gerade aktuell auch ein aktueller Anlass ist und haben wirklich eine sehr Science Fiction-lastige Sendung diesmal gemacht. Das finde ich gut. Auch wenn du mal gesagt hast, eigentlich magst du Science Fiction gar nicht.
Aber wir haben Dune zitiert, also ist es wieder okay.
Ja, stimmt. Ich glaube, damit hat Tante sein Standing bei Gregor gerettet irgendwie. Gibt es von euch noch was zu sagen? Gregor schüttelt den Kopf. Du musst jetzt was sagen. Also,
ja, außer, dass ich mich nochmal ganz explizit bei Tante bedanken, nicht bei Tanke betanken möchte.
Bei der Tanke betanken.
Genau, bei der Tanke. Und natürlich auch bei dir, Kaspar, dass ihr alle so diskussionsfreudig wart und das hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und euch beim Denken zuhören konnte. Und wie gesagt, Entschuldigung an alle, die so lange zuhören mussten.
Ich glaube, die machen das gerne. Dann danke fürs Herkommen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald. Ciao.